Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast da, meinen lieben Freund, langjährigen Freund Ralf Pfeiffer.
Hallo.
Seit vielen Jahren Geschäftsführer von Eleiko Deutschland, aber mittlerweile für viel, viel mehr Länder zuständig. Kommen wir vielleicht nachher ein bisschen dazu. Und ich würde heute ganz gerne mit dem lieben Ralf mal so ein bisschen deine Lebensgeschichte durchgehen, weil du bist aus meiner Sicht, auch wenn du doch Unternehmer warst du ja auch, mittlerweile bist du angestellt, wie ich auch. Aber ich glaube, man kriegt dieses Unternehmergefühl eh nie los.
Nein.
Ich würde gerne so ein bisschen deine Unternehmergeschichte heute beleuchten, weil die finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Und ich weiß gar nicht so viel, glaube ich. Und wir quatschen heute so ein bisschen, als würdest du mir die mal endlich vernünftig erzählen, nach unserer langjährigen Freundschaft. Und ihr dürft alle mithören. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Und ich würde mit dir ganz gerne anfangen wollen, wirklich so weit zurück in der Zeit, weil ich weiß ja, dass du wirklich der erste bescheuerte Mensch in Deutschland war, der eine CrossFit-Box gemacht hat, richtig?
Richtig.
Fang doch mal da an. Das würde mich mal als erstes interessieren.
Das ist ein super Einstieg. Der bescheuerte Mensch, der CrossFit gemacht hat.
Nee,
CrossFit-Box
gemacht
hat.
Ich bin ja, das darf jetzt nicht falsch rüberkommen.
Nein, um Gottes
Ich mag ja CrossFit selber gerne, nicht in allen Facetten.
Richtig.
Aber normalerweise, gestern war ich nicht, ich faules Schwein, aber Dienstagabend ist normalerweise mein CrossFit-Tag. Gehe ich entweder nach Schwenningen zur Vicky oder nach Villingen ins Inscheu. Grüße gehen raus an beide.
Zum Dirk, ne?
Zum lieben Dirk, genau, der ja auch von dir ein Kunde ist. Und ich meinte mit bescheuert eher so zu einer Zeit, wo noch kein Mensch in Deutschland von CrossFit auch nur geträumt hat.
Richtig, ja.
Hat der Ralfi einfach mal angefangen mit CrossFit.
Richtig, ja. Das war damals auch richtig lustig, damals immer CrossFit zu erklären. Ja, was magst du denn an Sport? Und wir so, ja, wir machen CrossFit. Was magst du? Und dann so, ja, wir machen Liegestütze, wir rudern, wir heben schweres Gewicht und das so schnell wie möglich. Und dann war immer so ein Fragezeichen über den weil HIIT damals einfach noch kein Thema war, über den Kopf von den Leuten. Und dann kam
Wann war das eigentlich?
2009 offiziell. 2008 haben wir angefangen zu trainieren. Und 2009 haben wir dann im August offiziell diese CrossFit-Box angemeldet, die zufälligerweise die erste in Deutschland war. Nein, nicht richtig, die erste deutsche CrossFit-Box. Es gab eine CrossFit-Box in Ramstein auf der Military Base, also von den Amerikanern.
Ja.
Das war dann die erste in Deutschland und wir waren die erste deutsche, um es auch wirklich richtig zu sagen. Ja, wo fange ich an? Ich komme ursprünglich aus dem Kampfsport. Also ich habe 20 Jahre lang Karate gemacht, auch Schwarzgurt da gemacht, ein bisschen Kickboxen hier, ein bisschen Boxen da. Also ich habe schon immer, so wie du ja auch, gerne mal Leuten aufs Maul gehauen. Das fand ich immer super.
War halt einfach das Einzige, was ich konnte. Ball habe ich keinen getroffen, egal bei welcher Sportart. So mit Nasen habe ich mich besser verstanden.
Ja, gut, so ging das los. Also wie gesagt, wir haben da Karate gemacht. Und haben damals einen reinen Kinder- und Jugendverein gegründet, haben uns da dann darauf spezialisiert, halt eben ja Nachwuchs- und Sportkarate zu machen. Es gibt ja da immer so Unterschiede, gibt ja die traditionellen und so weiter. Und wir wollten richtiges Sportkarate machen und haben uns dann damals auch einen Raum in ein Fitnessstudio gemietet. Und haben da halt dann angefangen, so plyometrisches Training und Sprung-ABC und so Antrittsgeschwindigkeits-Sprints und so weiter, haben wir da viel gemacht, um halt, ja, um fürs Karate halt eben diese Voraussetzungen halt. Also sagen wir mal, vorsichtig formuliert Athletiktraining. Ganz, ganz vorsichtig auf einem ganz, ganz tiefen Niveau. Und haben dann aber auch immer so ein bisschen Gerätetraining nebenher gemacht in diesem Fitnessstudio und waren wir irgendwie nie so richtig zufrieden. Und dann hat einer meiner Jungs damals, der war 15, 16 Jahre alt, hat dann angefangen zu googeln und hat dann olympisches Gewichtheben gefunden. Auf so einer ganz wilden Internetseite, irgendwie eisenklinik.de oder sowas hieß das, so ganz wild. Und ging dann damals zu den Trainer dorthin und sagt, also hier in den Fitnessstudios, sagt so, ja, ich möchte gern hier olympisches Gewichtheben lernen für, ne, also Sprungkraft und so weiter. Und dann guckt er ihn an und schüttelt so den Kopf und meint so, ja, keine Ahnung, aber irgend so ein Amerikaner springt da rum, der macht CrossFit, habe ich mal gehört. Das hat er mir erzählt. Und dann ist mein Kollege wieder heimgegangen, hat ein bisschen gegoogelt, kam wieder. Und sagte dann so, also ein, zwei Wochen später kam er dann zu mir und sagte so, Ralf, das ist das, was wir machen müssen. Ich so, ja, Quatsch. Hat er mir so kurz erklärt, ne, großes Fragezeichen über den Kopf, wie gegen die Uhr und ne, HIIT-Training und so weiter. Und dann habe ich mein erstes Workout gemacht Damals war das Fran, das weiß ich noch. Fran ist so ein Standard-Workout, 21 Klimmzüge, 21 Thrusters, also eine Frontkniebeuge.
Ekelhaft.
Mit über Kopf, ne? Hölle. Dann 15-15, 9-9 und die guten Leute sind unter 2 Minuten oder unter 3 Minuten, ist schon brutal gut. Ich habe dann damals das irgendwie mit einer leeren Stange gemacht und gesprungene Klimmzüge, habe irgendwie 7-8 Minuten gebraucht, bin auf so eine Beinpresse dann auf den Sitz da drauf gefallen und meinte dann nur so, ja, genau den Scheiß müssen wir machen. Und so hat es dann angefangen und dann kam eben dieser besagte Amerikaner dazu, der hat dann auch noch ein bisschen mitgemischt und am Ende waren wir dann 4 Leute, die halt in diesem Fitnessstudio versucht haben, CrossFit zu machen. Und ja, dann...
Was war denn das für ein Fitnessstudio?
Das war ein ländliches Fitnessstudio in Lichtenau bei Ansbach, also ganz, ganz ländlich. Gibt es, glaube ich, noch, aber das war halt nichts Besonderes.
Und da wart ihr Mitglieder quasi?
Da waren wir praktisch, da haben wir uns eingemietet, den einen Raum haben wir gemietet gehabt.
Ah, okay.
Und also den Kursraum hat er uns vermietet und da haben wir unser Karatezeug halt eben drin gehabt, durften aber halt auch auf der Fläche trainieren. Und dann ging das halt los, dass wir uns ein bisschen ausgebreitet haben. Na, dann haben wir die Kurzhanteln benutzt. Dann habe ich, das gibt es noch eine Situation, die ist auch ganz lustig. Da war so ein Fenster und daneben eine Tür. Und die Tür war immer zugesperrt. Und ich musste irgendein Workout machen mit Kurzhanteln, Snatches über Kopf und immer laufen. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und bin immer, na, meine Kurzhantelübung gemacht, bin durchs Fenster gekrappelt und laufen gegangen, wieder zurück, wieder reingesprungen. Und dann kam der Besitzer vom Fitnessstudio und meint so, das geht so nicht. Und ich so, doch.
Verstehe ich gar nicht.
Ja, genau, verstehe ich gar nicht. Und dann meint er so, du kannst nicht durchs Fenster springen. Dann sage ich so, dann mach die Tür auf. Nee, die Tür bleibt zu. Und dann habe ich gesagt, dann springe ich durchs Fenster. Und dann bin ich durchs Fenster gesprungen, weitergemacht. Das war dann so der Anfang vom Ende, weil am Ende sind wir nämlich da rausgeflogen.
Komisch.
Komisch.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir wollten nur trainieren. Wir wollten nichts anderes. Wir wollten nur trainieren. Und dann waren wir eben 4 Leute, der besagte, also Rolf, der damals das ausgegraben hat, ich, dann Rob, der besagte Amerikaner, und Simon war noch mit dabei, der halt immer bei uns mit dabei war. Und dann haben wir gesagt, dann, ja, dann kaufen wir jetzt Equipment. Hat jeder 2000 Euro auf den Tisch gelegt und hat gesagt, jetzt kaufen wir Equipment und mieten uns einen kleinen Raum. Und hoffentlich findet man noch 10 weitere Leute, damit die Miete bezahlt ist. So ging das los. Und das war Anfang 2009 müsste das gewesen sein. Und dann haben wir, ja, dann innerhalb von 3 Wochen waren plötzlich 30 Leute da. Wir so, ja, und jetzt? Und dann haben wir Gewerbe anmelden müssen, dann haben wir eine neue Halle suchen müssen, dann haben wir Mitgliedsverträge irgendwie schreiben müssen und wir haben plötzlich ein Business, wo wir keins haben wollten. Und so ging das los.
Aber Lizenz hast du damals noch keine bezahlt, oder? Weil es in CrossFit doch, ja auch mal ein großes Thema. Warst du dann auch der erste Lizenznehmer
richtig,
in Deutschland?
Ganz genau. Also wir waren die erste offizielle CrossFit-Box, weil wir dann auch, also damals, wo wir diese 2000 Euro auf den Tisch gelegt haben, haben wir auch gesagt, wir haben es nicht erfunden und haben dann eben auch bei CrossFit Inc. die Lizenz uns geholt. Und das war eben im August dann 2009, ist das gewesen sein, ja. Und da haben wir dann halt plötzlich neben unseren normalen Jobs, die wir ja hatten, hatten wir plötzlich ein Fitnessstudio mit Kleingruppentraining, wo wir dann halt in der Woche Einheiten hatten wir damals bestimmt 30 Einheiten, weil das dann relativ schnell groß geworden ist und immer größer. Und das haben wir halt irgendwie alles im Ehrenamt, wenn man so will. Wir haben da nie Geld rausgezogen. Also alles, was reinkam, wurde in Equipment investiert. Und das haben wir dann ein paar Jahre lang gemacht. So ging das bei mir los. Und so bin ich auch jetzt, um den Kreis zu schließen, so bin ich dann irgendwie auch zu Elaiko gekommen. Weil ich habe dann angefangen, 2012 CrossFit-Wettkämpfe zu organisieren.
Ich wollte gerade sagen, weil da gab es ja noch dazwischen diese Zeit mit Wettkämpfen oder genau, mit großen Veranstaltungen, die es ja auch nicht gab vorher.
Nein, gab nichts. Also es gab in Deutschland überhaupt keine Wettkämpfe. Die Schweden hatten da schon ein bisschen was gemacht. Die waren, was so CrossFit betrifft, so 3, 4, 5 Jahre vor uns.
Aber auch in Deutschland?
Nee. Nein. Aber wenn, also wir sind auf Wettkämpfe nach Kopenhagen gefahren und so weiter.
Wirklich?
Und also Kopenhagen ist jetzt Dänemark, aber so die skandinavischen Länder, die hatten da mehr gemacht. Also die waren einfach 5 Jahre vor uns, muss man ganz klar sagen.
Wie hießen diese Wettkämpfe?
Meine Wettkämpfe?
Ja.
Das ist einmal der German Throwdown.
Genau, weil den gab es ja dann ewig weiter. Oder ja, gibt es immer noch?
Gibt es immer noch, ist die größte Veranstaltung.
Du aber nichts damit zu tun hast.
Nein, nein.
Weil da habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt mit CrossFit damals über den Patrick Heitzmann.
Ich erinnere mich.
Und über den Benny Heitzmann.
Richtig, wo du diesen...
Weil der Patrick war da, glaube ich, in der Ü40-Liga richtig gut dabei.
Ja, der hat immer die hat immer meine Wettkämpfe gewonnen, in dieser Ü35, Ü40.
Ja, genau. Ja, ja. Und er hat ein Rückenproblem gehabt. Ich sag mal, deswegen hauptsächlich Toast to Bar. Können wir nachher mal so ein bisschen in ein paar Übungen von CrossFit reingehen, die ich nicht so befürworte. Und dann kam ich da mit eben in diese Welt so ein bisschen rein, mit Benny, mit Patrick, hab da mal so einen Schirm fordern in, kann es sein, Dortmund irgendwo?
Ja, das war mein letzter, den ich gemacht habe. Das müsste geil. 2014 gewesen sein.
Ja, ist schon ein paar Tage her.
Müsste 2014 gewesen sein. Da habe ich dich, glaube ich, auch kennengelernt. Oder
haben wir uns ja, so um die Mal, Zeit so haben wir uns
genau, auch da hattest du damals diesen schwarzen Hammer gebaut, so ein Holz.
Stimmt. Da haben wir mal ein Gerät gebaut für die Crossfitter, wo du so ein bisschen
Mobility und Training,
genau, Training verbinden kannst. Das hast du dir auch mal angeschaut hier im Rückgrat bei uns.
Richtig, ja.
Das haben wir. Das war, glaube ich, sogar 2012 oder so.
Na, 2012 gab es den noch nicht.
Ne? 2003, also auf jeden Fall lange her.
Nee, 2014. Jetzt wird es echt schwierig. 2014
ist ja auch egal. Aber ich weiß, da haben wir das zusammen trainiert.
Ja, es kann auch sein, weil ich habe noch eine zweite Wettkampf gemacht. Das war Cry Me a River. Den habe ich 2012 gegründet. Und 2014 kam der.
River ist auch schon der Name einfach wirklich.
Ja, war genau so gedacht. Also war damals mit Concept 2 zusammen, also mit den Rudergeräte-Jungs, mhm, und daher so dieses Cry Me a River, so heul nicht auf Deutsch. Und das war so ein Wettkampf für die Allgemeinheit, wo ich halt möglichst viele Leute dazu bringen wollte, mitzumachen. Da hatten wir in der Spitze auch über 4000 Teilnehmer.
Wahnsinn.
Das Pendant dazu war dann eben der German Throwdown, was für die Elite war. Also ich wollte zwei Wettkämpfe haben.
Ah, okay, so war die Aufteilung.
Genau, ich habe diesen Breitensportwettkampf, also der Claim war auch The Challenge for Everybody, also der Wettkampf für jeden. Den habe ich halt 2012 gegründet, wo es am Ende eigentlich so ein Community-Fest war. Da hat auch der gewonnen hat, hat den Hauptpreis bekommen, sondern es wurde verlost unter allen Teilnehmern. Das war mir so ein Community-Ding. Da glaube ich, dass ich schon für diese CrossFit-Community sehr viel getan habe, weil ich da wirklich, wir haben am Ende, ich weiß nicht mehr, wie viele CrossFit-Boxen, das waren aber bestimmt 200, nur Deutschland, Österreich, Schweiz, die wir da zusammenbekommen haben, wo dann halt eben auch beim Finale waren und so weiter. Also da haben wir wirklich ein paar tausend Leute waren dann schon da beim Finale.
Wahnsinn.
Ja, und da wollte ich dann eben das Pendant dazu schaffen, diesen German Throwdown, wo ja dann halt eben auch die Top-Athleten, also so eine andere Plattform einfach kriegen. Und da war Earn It, also verdien es dir, war da der Claim dahinter. Das habe ich dann, 2012 habe ich Cry Me River gemacht. Und es kann sein, dass du auch beim Finale von Cry Me River dabei warst.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich halt mit Benny da unterwegs war. Richtig, und ja. Der Patrick da als Athlet angetreten ist mit brutalen Leistungen. Also der war ja immer,
der ist immer
abartig
noch
fit und immer noch fit.
Ja, ja.
Also, unfassbar, ja.
Ja, und so, genau, das war dann 2012, habe ich den einen Wettkampf gemacht, 2014 den anderen Wettkampf. Und da, na, wie es halt so ist, sucht man halt einen Sponsor, der einen hilft, Equipment, weil du hast da schnell mal 20 Tonnen zusammen, was du da an Equipment brauchst. Und da war ich dann auf der FIBO 2013, muss 2013 gewesen sein, und bin einfach auf dumm bei Leiko vorbeigegangen, habe gesagt, Servus, bin der Ralf, will einen Wettkampf machen. Und dann haben wir uns danach nochmal getroffen, zweimal. Und dann kamen die im April 2014, kamen sie dann mit guten 20 Tonnen Equipment, und so ist es zusammengelaufen.
Witzig.
Und
aber er war von Anfang an ein Leiko dann Ausstatter, oder hast du vorher mit jemand anders
was gemacht? Ich habe im ersten Jahr 2012 haben wir eigentlich kein Finale gemacht, da war es nur am 1. Mai ein Grillfest, wo wir dann zusammen Sport gemacht haben. 2013 habe ich dann ein Finale gemacht. Da habe ich aber von befreundeten CrossFit-Boxen so um die Ecke halt Equipment zusammengeholt. Und da hatten wir dann auch so, also Klimmzüge haben wir an Basketballkörben gemacht und so, weil wir kein Rig hatten, also kein Klimmzug-Rig.
Das fanden die Hallenbesitzer bestimmt total klasse.
Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Ich habe dann auch den Basketballboden, also es war eine Basketballhalle, habe ich auch den Schwingboden kaputt gemacht. Das waren dann 80.000 Euro Schaden, wo ich da auch echt auf dem Teil sitzen geblieben bin. Also ich habe damit nie Geld verdient, nie. Am Ende auch drauf gezahlt. Aber ich habe das halt aus Leidenschaft gemacht. Mhm. Und würde es auch immer wieder aus Leidenschaft machen, weil das einfach eine schöne Geschichte ist, Menschen zusammenzubringen zum Sport.
Ja, ist auch geil. Wann würdest du sagen, war so dieser Peak von CrossFit? Weil CrossFit hat jetzt zumindest mal in Deutschland schon ein bisschen ein Thema, oder?
Wie meinst du in Deutschland?
Also, dass die jetzt, ich sag mal, der Peak von CrossFit ist vorbei, ist schon rum, sage ich jetzt mal. Ja, also
auf jeden Fall.
CrossFit ist immer noch da und wird wahrscheinlich immer da sein. Ja. Und nochmal, ich finde es selber geil. Können wir gleich mal drüber sprechen, was es noch für andere Entwicklungen gibt. Aber wann war so dieser Peak von CrossFit, würdest du sagen?
2016.
Da waren so die meisten Boxen, die meisten Mitglieder.
Da ist am meisten passiert.
Mhm.
Also ich meine, in 2016, 2017 denke ich, dass im Jahr, ich müsste schätzen, aber 50, 60 offizielle CrossFit-Boxen aufgemacht haben, die halt auch die Lizenz hatten. Aber was da, also der High-Intensity Wolf und dann der nächste, der halt keine offizielle Lizenz hat. Also da ist dieses High-Intensity-CrossFit-Training, mhm. War da der größte Peak. War auch damals bei Leico so die größte Kundengruppe, die wir hatten, 2015, 2016, 2017 noch.
Das war da euer Kerngeschäft.
Das war damals unser Kerngeschäft. Da haben wir viel
Boxen ausgestattet.
Boxen ausgestattet, mhm. Ja, genau. Also teilweise offiziell, teilweise nicht offiziell, aber im Prinzip war es das Gleiche. Nur, was ist CrossFit? CrossFit ist ja nur eine Marke, die ich mir kaufe, um mich von anderen abzuheben.
Ja. Wobei, also das ist, kann man
also einfach gesagt.
Ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob du genug kriegst für die Lizenz, aber es ist ja schon mehr. Also es ist eine Marke, das eine, aber auch du kriegst ja deine Workout of the Days und was weiß ich, was da alles reinspielt irgendwie, ja, was von zentral so ein bisschen kommt, oder?
Nein, also dieses Workout of the Day, das war ja das Schöne bei CrossFit, deswegen haben sie mir da auch so drauf angesprungen, dass das so ein Open-Source-Ding war. Also das war nicht so, dass du vorher bezahlen musst und dann überhaupt Zugang zu bekommen,
mhm.
sondern die Grundidee damals von CrossFit war halt wirklich, dass Leute zusammen Sport machen und es war so eine Open Source. Also du hast ohne Probleme, bist du an alle Artikel rangekommen, du hast auch, es gab auch dieses, wie hieß das, CrossFit Journal hieß das, glaube ich. Das ist so ein Sammelsurium gewesen oder so ein Lexikon über Übungen und Essays und war da drin. Und ich glaube, du hast einmal $20 bezahlt oder sowas und hast dein Leben lang Zugriff gehabt.
Ach, krass.
Und das haben sie jeden Tag kam da irgendwas Neues mit rein. Also da kannst du dich Jahrhunderte damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber das war damals so.
Also ich würde mich gern gleich nochmal mit dir ein bisschen tiefer unterhalten, wo du so ein bisschen vielleicht die Probleme von CrossFit siehst, mhm. warum es heute nicht mehr auf dem Peak ist. Was mich aber vorher noch mehr interessieren würde, mal aus deiner Sicht, weil ich habe mich in der Tiefe ehrlich gesagt nie damit befasst und ich glaube ganz viele da draußen auch nicht. Was war dieser Urgedanke von CrossFit? Also ich glaube, den zu wissen, aber den würde ich gerne mal von dir hören. So dieser fitteste Mensch live und sowas, diese Ideen.
Also
was war der Urgedanke?
Der Urgedanke war, ich hoffe, dass ich es jetzt auch richtig zusammenkriege, weil das jetzt auch schon ein bisschen her ist. Aber der Urgedanke war Greg Glassman, der das damals, also diese, ich will nicht sagen, also CrossFit erfunden hat, weil CrossFit war schon immer da. Es ist am Ende, sind es Turnvater-Jahn-Übungen, die in irgendeiner Form kombiniert werden. Und wir kennen das noch aus der Schule als Zirkeltraining. So, also diese Idee, an verschiedenen Stationen Übungen zu machen und möglichst viel, ne, möglichst viele Liegestütze, möglichst viele Klimmzüge und so weiter, die ist ja schon immer da. Die war aber nie in eine Form gepresst, wenn man so will. Oder beziehungsweise, wie hast du es so schön formuliert, Training ist ein gesteuerter Prozess. Also es wurde nie in einen gesteuerten Prozess so richtig massentauglich halt nach außen oder halt zusammengefasst. Und Greg Glassman, Ende der 90er Jahre, ist ein Polizist gewesen. Der wollte im Prinzip für seinen Job, den er hat, bestmöglich vorbereitet sein. Und das ist auch so ein Spruch vom CrossFit, also für das Unvorstellbare und das Unvorbereitete trainieren. Also er wollte in jeder Situation, die ihn als Polizist passieren kann, vorbereitet sein. Sprich, muss er einen Verbrecher hinterherrennen? Muss er einen Verbrecher festhalten? Muss er irgendwo über eine Mauer drüber klettern? Muss er jemanden retten, der gerade unter ein Auto liegt? Wie auch immer, muss er schwer heben? Also er wollte im Prinzip seine komplette Leistungskurve, wenn man so will, nach oben schieben. Also nicht nur,
wie jetzt halt nicht nur in einer spezifischen Übung, genau, sondern so alltagstauglich
quasi. Genau, also nehmen wir die Extremen. Der Extreme ist der olympische Gewichtheber, der innerhalb von 1, wie viele Sekunden 200 irgendwas Kilo über Kopf. Das ist die eine Seite. Der andere ist der Ironman-Läufer, ne, der 8, 9, 10 Stunden unterwegs ist. Da dazwischen drin hat er versucht, diese ganze Leistungskurve nach oben zu heben. Und das eben dann in verschiedenen Workouts, verschieden kombiniert, mal schwer heben, mal 2 Stunden rudern, mal das, mal das, mal das, mal das. Das war die Grundidee. Also die allgemeine Fitness nach oben heben.
Mhm.
Und das, aber eigentlich für seinen Job. Und dann hat er eben in seiner Garage ein bisschen trainiert, dann kamen andere Leute dazu, deswegen ist das auch dieses Box. Ja? Mhm. Also es ist kein Gym, sondern es ist eine Box, also ein Raum, wo wir zusammen trainieren. Und so ist auch CrossFit damals entstanden. Das waren alles so Garagen-Gyms, wo sich halt die Nachbarschaft getroffen hat und zusammen trainiert hat. Und dann halt keine Ahnung, auf der Straße ein bisschen Auto geschoben hat, statt einen Schlitten, dann hat man ein Auto genommen oder irgendjemand hat eine Langhantel gekauft und so weiter. So ging das los. Und er hat dann eine geniale Idee gehabt, weil er dann halt eben auch gesagt hat, ich mache Fitness messbar, weil er dann halt auch gesagt hat, ich lege so Workouts fest, wo ich dann halt eben mich vergleichen kann. Und da hat er eben, das war so der genialste Punkt am CrossFit, dass diese Motivation, dieses ich will besser sein wie jemand andere, was ja jeder in verschiedenen Ausprägungen in sich hat, das hat er so gefördert. Mhm. Weil er dann gesagt hat, okay, wir machen heute ein Workout, das mehr kardiolastig ist, dann, keine Ahnung, gewinne ich gegen dich. Und morgen machen wir Schwerheben, gewinnst du gegen mich. Und so hat er immer wieder Reize geschaffen, Motivationen von außen, dass die Leute besser geworden sind. Mhm. Aber nie perfekt. Also ja, beim CrossFit, also ein 100-Meter-Sprinter braucht kein CrossFit machen. Vielleicht zum Ausgleich so ein bisschen. Oder ich weiß es jetzt von Olli Caruso, Landestrainer bzw. ehemaliger Bundestrainer, Gewichtheben. Mhm. Der macht mit seinen Athleten, die auch Olympioniken sind, macht er in der Offseason CrossFit zum Ausgleich. Einfach mhm. zum Spaß. Damit die auch ein bisschen was anderes in den Kopf kriegen. Mhm. So. Und das war so diese, also wenn man so will, ist das der Grundgedanke von CrossFit, dass ich in einer Community verschiedene Übungen mache und die auch messbar und vergleichbar gegeneinander sind. Also der Reebok ist damals 2011, glaube ich, als Sponsor eingestiegen und die hatten damals den Claim, the sport of fitness has arrived. Also der Sport Fitness ist jetzt da. Mhm. Und das war, glaube ich, so der große Wurf, was CrossFit oder High-Intensity Training oder was auch immer, wie du es auch immer nennen willst, eigentlich so in die Fitnessbranche reingebracht hat. Mhm. So. Und das ist auch mittlerweile, wenn man es jetzt so sieht, ist so eine Functional Area, nennen wir es mal, das ist Standard in einem Fitnessstudio. Hast du keine Functional Area? Ja, ist halt wie wenn du keine Cardio Area hast.
Ja, funktioniert halt nicht. Was mich tatsächlich über die Jahre, also erstmal vorneweg muss ich sagen, dass ich diese Grundidee von CrossFit brutal geil finde und auch sehr lebensnah finde. Also ja. In den Details, wenn man dann so drauf guckt, schießt CrossFit aus meiner Sicht viel übers Ziel hinaus. Definitiv. Bei manchen Sachen.
Definitiv.
Was dann auch die Tür geöffnet hat, glaube ich, dass gerade so ein Hyrox, können wir auch gleich mal drüber sprechen, dann so durch die Decke geht jetzt. Mhm. Weil die da ein paar Schritte zurückgegangen sind, sage ich mal.
Richtig.
Von speziellen Sachen, können wir gleich mal drüber reden. Aber diese Grundidee, wirklich diese allgemeine Fitness zu fördern, in allem, also nicht in irgendeiner Sache unfassbar gut zu sein, sondern in allem gut. So, das finde ich extrem geil. Und ist auch etwas, was bei mir der Grund ist, warum ich da hingehe. Wenn ich regelmäßig im CrossFit bin, merke ich einfach, dass ich viel fitter bin in diesem Allgemeinen. Also wenn ich meine Kinder auf dem Schlittenberg den Berg hochziehe nach dem Runterfahren, dann kann ich das, wenn ich regelmäßig im CrossFit bin, deutlich leichter, als wenn ich das nicht mache. So, obwohl ich immer trainiere. Also CrossFit hat diesen Effekt auf mich, dass ich mich so insgesamt besser fühle, obwohl ich dann vielleicht beim Kreuzheben in der Spitze oder Kniebeugen nicht so stark bin, wie wenn ich das spezifisch trainiert habe. Aber ich bin insgesamt viel fitter. Also die finde ich voll geil, den Gedanken. Super geil. Genau. Und das ist auch, glaube ich, dass der Kern von CrossFit, der eigentlich das sein sollte, worauf man sich konzentriert, wenn man hingeht.
Ja, also der Kern, also die Kernidee ist phänomenal gut. Die Ausprägungen, wie es dann gemacht wird,
ja,
das ist halt dann, da hast du dann halt oft das Problem, dass dann, und da kommen dann eben gute Trainer mit ins Spiel, die das halt dann richtig steuern. Also sind wir wieder bei Training, gesteuerter Prozess. Oft war es halt so, dass die Leute sich durch Übermotivation, ja, und ich will jetzt noch besser sein und ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr, dass sie einfach in Volumen trainiert haben, die im Leistungssport unterwegs waren.
Ist heute noch so. Sehe ich in meinen Boxen, wo ich hingehe, so, ohne jetzt Namen zu nennen, einer der Trainer hat jetzt gerade eine Rhabdomyolyse.
Hatte.
Ja, was echt nicht witzig ist, ne? Was wirklich gefährlich ist und wirklich lange braucht, bis du da wieder rauskommst. Ja,
du pinkelst Blut.
Genau. Und hat halt einfach 5-mal die Woche trainiert, CrossFit-Workouts plus noch am Wochenende Tennisturniere gespielt.
Na super.
Ist halt, irgendwann kann der Körper das nicht mehr wegregenerieren. Also diese Gefahr hast du bei Hyrox meiner Meinung nach genauso.
Genauso.
diese Übertrainings, weil dieses Thema, wenn ich immer sage, Training ist ein geplanter Prozess, ist es im CrossFit ja nur bedingt. Du hast zwar einen geplanten Prozess im Sinne von, es sind Workout of the Days, die aufeinander abgestimmt sind, dass du theoretisch auch mehrere die Woche machen kannst. Mhm. Da sei jetzt mal, das ist ja immer dem Trainer überlassen, wie gut das funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber auf den spezifischen Körper, auf deinen Leistungsstand kannst du ja nur selber Rücksicht nehmen. Mhm. Und das ist in dieser Gruppendynamik, wenn du dann auch so gestrickt bist wie du und ich, so ein bisschen wettkampforientiert und bisschen. So. Sehr schwer, ja. Sich da zurückzunehmen. Richtig. Und zum Beispiel, ich für mich kann maximal zweimal die Woche CrossFit machen, sonst schieße ich mich völlig aus dem Leben. Ich bin mittlerweile 42, werde 43, spielt da wahrscheinlich mit rein. Aber no fucking way. Also wenn ich fünfmal die Woche ins CrossFit gehe, dann weiß ich, ich werde mich krank trainieren. Also das hat dann bei mir nichts mit Leistungssteigerung, Gesundheitssteigerung, sonst was zu tun, sondern ich würde mich einfach dermaßen über den Jordan schießen, klar, dass es nicht mehr gesund wäre. Was übrigens auch, wenn wir nachher mal Richtung High Rocks kommen, aus meiner Erfahrung raus bei einem ganz großen Teil der High Rocks Teilnehmer auch ein Thema ist. Ja, hundertprozentig.
Definitiv. Also wie CrossFit sagt immer, oder der Glassman hat damals immer gesagt, so, dass die Anforderungen von einem Leistungssportler und nehmen wir dein Beispiel, die Oma Erna, ja, die Anforderungen sind die gleichen. Im Gewicht hochheben jetzt zum Beispiel, beim Gewichtheber. Ja. Aber Oma Erna muss auch eine Kiste Wasser hochheben. Also die Anforderung ist die gleiche, aber die Intensität ist eine andere.
Genau.
Und das haben eben viele, und da muss ich ehrlich sagen, da müssen sich Trainer einschalten. Das kann der motivierte Trainierende
ganz schwer.
Ganz schwer selber halt eben sich zurücknehmen.
Aber auch für die Trainer und Trainerinnen in so einer Gruppe auch schwer.
Richtig.
Und dann kommt wieder dieser CrossFit-Gedanke, dass die ja immer drauf sind, dich da durch. Und wenn die anderen fertig sind, dann jubeln die dir zu, gib Gas und so. Ne? Also, und nochmal, das finde ich geil auf der einen Seite, weil ich trainiere, wenn ich im CrossFit bin, in einer Art und Weise, wie ich es alleine mir nie zumuten würde,
richtig,
wovon ich profitiere.
Richtig.
Aber dieser Grat ist halt schmal. Ne? Und wenn ich jetzt von einem geplanten Prozess spreche, dann plane ich ja mit einem, wenn ich jetzt von unseren Geräten ausgehe, einem elektronischen Gerät für einen Menschen die spezifischen Gewichte, Progressionen, bla bla bla. Das kannst du in so einer Gruppendynamik so nie planen.
Nein.
Was Vor- und Nachteile hat. Also ich möchte das gar nicht verschreien, aber das ist immer so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Nochmal, ich finde aber diesen Kerngedanken und diese Art und Weise von Training und würde da draußen jedem nahelegen, der da Bock drauf hat, probiert's mal aus, egal welchen Leistungsstandes, weil du kannst ja im CrossFit alles skalieren, jede Übung vereinfachen und so weiter und so fort, was ich mega gut finde und ist für mich auf jeden Fall eine Sportart in einer guten Box mit guten Trainern, geil.
Genau.
Für jeden, definitiv. Aber lass uns nochmal zurückkommen, jetzt wo wir diesen Kern so ein bisschen rausgearbeitet haben, was glaubst du, warum CrossFit Probleme hat? Also was hat dazu gesorgt? Ich meine, es gibt immer Wellen irgendwo in Businessmodellen, aber was hat dafür gesorgt, dass dieser Peak irgendwie überschritten wurde? Wo siehst du so ein bisschen die Themen?
Okay, wie lange haben wir Zeit?
Ja, mach's so kurz, wir können alles machen hier. Okay. Es ist mein Podcast, also, wir labern so lange wir wollen.
Okay, es gibt da mehrere Baustellen. Ich meine, CrossFit Inc. als Firma, was die getan haben und wie sie es tun und so weiter, das möchte ich jetzt gar nicht groß diskutieren, weil das ist denen ihr Geschäftsmodell, sollen sie machen. Was ich jetzt so als User, wenn man so will, sehe, Entschuldigung, was ich so sehe als User ist, CrossFit ist vom Kern her eigentlich eine Sportart für die Masse. Die ganze Bewerbung und die ganze Außendarstellung sind immer die CrossFit Games, wenn man so will, wo der ganz athletische, durchtrainierte Vollblut-Sportler, also Profisportler, der nach außen hin dargestellt wird. Und CrossFit hat es meiner Ansicht nach nicht geschafft, also in die breite Masse zu gehen, sodass Oma Erna halt auch zum CrossFit geht. Du hast im CrossFit oft und immer noch die, sagen wir, 20- bis 35-Jährigen, die sehr sportaffin sind und die halt Gas geben und die besser aussehen wollen, mehr Muskeln haben wollen, fitter sein wollen, die aber auch so schon trainieren, die auch oft einen sportlichen Hintergrund in irgendeiner Form haben. Oft kommen die Leute dann aus dem Turnen oder haben irgendwas schon fast leistungssportmäßig vorher gemacht. Und CrossFit, um es auch wirtschaftlich betreiben zu können, aus meiner Erfahrung heraus ist es halt einfach so, du brauchst eine größere Masse. Klar, CrossFit-Boxen jetzt in Berlin zum Beispiel, wo halt viele, viele Menschen da sind, da hast du dann auch so die genügend fitten Leute, die dann deine CrossFit-Box vollfüllen. Aber jetzt eine CrossFit-Box auf dem Land wird schwierig. Und das ist, glaube ich, das, was CrossFit nicht geschafft hat, diesen Transfer von eigentlich den Kerngedanken, dieses mach dich fitter im Alltag, lebe länger gesund, bleib fit, kannst mit deinen Kindern spielen, ohne dass du Probleme hast. Du kannst zwei Stockwerke hochlaufen. Dieser Longevity-Gedanke halt irgendwie auch. Das haben sie meiner Ansicht nach nicht geschafft, sondern halt immer so diesen Leistungsgedanken so nach vorne getrieben.
Mhm.
Und da glaube ich, dass halt, deswegen ist auch dieser Peak da passiert, dass CrossFit, also diese Standalone-Boxen, also diese 200 Quadratmeter Halle irgendwo, meistens dann auch an Orten, die nicht wirklich zugänglich sind, also nicht so an der High Street irgendwo, sondern irgendwo im Hinterhof. Die haben es nicht geschafft, dass dieses Geschäftsmodell halt rentabel ist am Ende.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das große Problem. Deswegen machen heutzutage so wenig Boxen halt noch auf, weil im Prinzip die ganzen guten Spots, wie jetzt Berlin und so weiter, die sind vergeben.
Ja.
Und
das habe ich auch mal als Außenstehender, jetzt sage ich mal, unternehmerisch denkender Mensch immer so für mich gesehen.
Ja.
Also du hast halt immer so gesehen, die Leute machen aus einem romantischen Gedanken,
richtig,
wie es ja früher in der Fitnessbranche allgemein ganz, ganz oft war, so eine Box auf,
ja,
rechnen sich das irgendwie zurecht und sind am Ende aber halt Sklaven dieser Box,
richtig,
wenn man so will, weil alles an ihnen hängt, weil sie von morgens bis abends da rein müssen, ran müssen. Und wenn du halt einfach mal mathematisch nicht auf den Kopf gefallen bist, ein bisschen die Beitragsstrukturen beziehungsweise Kosten pro Trainingseinheit. Ich muss jedes Mal da stehen, ich muss jedes Mal entweder einen Trainer, Trainerin hinstellen oder selber machen, ich muss diese Classes geben. Dann sagst du als Außenstehender, der unternehmerisch denkt, super schnell, ups, das kann eigentlich nicht wirklich Spaß machen.
Richtig.
Da kannst du mit ganz, 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 ganz viel Mühe und Not wahrscheinlich irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro Überschuss hinkriegen, wenn es richtig, richtig gut läuft.
Wenn es richtig, richtig gut läuft.
Was viel Geld ist, also bitte nicht falsch verstehen, aber jetzt weiß ich als Unternehmer auch wieder, du musst dann genau alles davon bestreiten, genau, alles bezahlen.
Ganz genau.
Puh.
Und das ist genau das, ist ja eine einfache Rechnung. Du kannst so als Faustformel, kannst du sagen, pro Quadratmeter maximal eine Person. Eigentlich eher 0,8.
Mhm.
So eine Faust-Faust-Formel. Also sagen wir mal, du hast Trainingsfläche, 200 Quadratmeter.
Ja, weil du halt super oft auch viel Platz brauchst bei,
richtig,
den Workouts. Du brauchst ein Rudergerät, du brauchst das.
Nee, du brauchst allein die Langhandel ist 2,20 Meter lang. Du brauchst mindestens 3x3 Meter pro Person.
Also ja, pervers.
Und du hast dann mehrere Kurse. Du kannst dann halt bei 200 Quadratmetern kannst du mit 12, 15 Leuten Kurs machen. Und das kannst du dann hochrechnen. Du kommst dann ungefähr so auf 200 Leute. 180, 200 Leute. Und selbst wenn du jetzt einen Nettobeitrag auf dem Land, netto, von 100 Euro hast, dann hast du bei 200 Leuten, also deine Box komplett voll, 20.000 Euro Umsatz. Und jetzt, wenn man ein bisschen unternehmerisch denkt, ne, das schaffst du nicht mehr alleine.
Miete,
das,
heizen,
ja, aber du brauchst
sauber
mit,
halten.
Du brauchst mit Sicherheit ein, zwei Angestellte.
Ja.
Dann brauchst du Miete, heizen, das, was du gesagt hast. Dann brauchst du einen Steuerberater, ein bisschen Versicherung. Und dann musst du noch deine Krankenversicherung zahlen. Und dann bleibt am Ende, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, netto bei dir auf dem Konto, 2.000, 3.000, vielleicht 4.000 Euro.
Brutal.
Und das ist, nicht falsch verstehen, wahnsinnig viel Geld, da brauchen wir nicht drüber reden, aber den
Einsatz.
Aber
der Aufwand, der Einsatz,
genau,
ist halt wahnsinnig.
Das sind im Prinzip zwei, also da kannst du, also 60 Stunden hast du auf jeden Fall die Woche.
Mhm.
Und du hast das unternehmerische Risiko und. Ich meine, die Investition für so eine CrossFit-Box ist natürlich wieder relativ gering im Gegensatz zu einem Fitnessstudio.
Mhm.
Ja, da bist du mit zwischen 50 und 100.000 Euro bist du da schon komplett versorgt.
Ja, aber da müssen ja die allermeisten dafür, die unter uns weilen, trotzdem irgendwie einen Kredit aufnehmen,
richtig,
trotzdem irgendwie sich verschulden.
Dann
haben sie einen 5-Jahres-Mietvertrag, vielleicht,
richtig,
10 Jahre.
Richtig.
Und das meine ich halt, du bist dann relativ schnell wahrscheinlich Sklave dieser Box.
Richtig.
Und aus einer romantischen Idee.
Richtig.
So.
Genau.
Ja.
Und das ist, also an sich, also es gibt andere Beispiele, also es gibt in großen Städten,
ja,
zwei, drei, vier
in Berlins Leos oder so, da brauchen wir nicht drüber reden, die werden wahrscheinlich ihr Geld verdienen.
Ja, oder auch CrossFit München, die haben 4, 5 Standorte, da skaliert sich das dann runter, da macht es dann auch Spaß. Die haben aber auch, keine Ahnung, 25, 30 Angestellte und so weiter. Also das ist eine andere Nummer, aber wenn ich jetzt hier in Hüfingen eine CrossFit-Box aufmache, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie 100, 120 Leute überhaupt dorthin kriege, ja, die bereit
was
sind.
Was vieles.
Ja, ja, die bereit sind, 120, 130 Euro pro Monat zu bezahlen. Und dann wird es schon dünn.
Ja. Und da musst du ja noch dieses, was ich an CrossFit total geil finde, wenn du es dann mal so erlebst, habe ich beim Benny in der CrossFit-Box viel erlebt, in Freiburg, wenn es auch viele Jahre her ist jetzt, noch mehr als hier. Dieser Community-Gedanke, dann wird noch gegrillt danach, dann isst er noch zusammen, was weiß ich, ja. Oder beim Adam, mein erstes CrossFit-Training war übrigens mit Benny beim Adam. Beim Adam Bigon, ja. Und bei seiner Frau.
Wuppertal, ne?
Ja, genau. Und da war dieser Community-Gedanke natürlich voll geil, ne?
Ja,
und,
ja.
Und dann, aber das musst du ja alles mit bedienen. Also, das heißt, du stehst ja dann wieder da und verbringst deine Freizeit wieder in dieser Community-Pflege noch. Und nochmal, ich bin ja jemand, der auch super gern arbeitet und auch gerade mit Leidenschaft. Und das ist völlig normal als Unternehmer, egal was du machst, dass du eben diese extra Meile gehst.
Ja.
Aber es sollte dann halt auch Spaß machen hinten raus. Und dann, wenn wir jetzt nur weiterspinnen und dann gehen wir auch mal weiter in den Themen. Aber ich meine, auch du kannst nicht wirklich in Urlaub, weil dann musst du alle Trainings abgeben. Also du bist dann, das kenne ich so ein bisschen von meiner Zeit in der Physiopraxis, da war es genauso, weil halt klar, wenn ich nicht in der Praxis stehe, kommt kein Euro rein. So. Urlaub kostet halt doppelt. Einmal, was du ausgibst und dass nichts reinkommt. So. Und das alles hast du halt in so einer Box auch 1:1, oder?
Ja, ja, logisch. Und du hast, das große Problem ist halt, dass du das mal 1, 2, 3 Jahre machen kannst.
Mhm.
Aber dann irgendwann.
Irgendwann läufst du vor eine Wand.
Irgendwann sagst du dann auch so, boah.
Und ich dann glaube, hast du aber noch deinen Kredit am Laufen, hast noch deinen Mietvertrag am Laufen.
Ne?
Fuck.
Aber du hast da, was wollte ich jetzt sagen?
Scheiße, da die armen Leute da draußen, die jetzt jeden, also vielleicht haben wir den einen oder anderen davor gerettet, eine zu romantische Idee anzugehen, aber also, wir möchten euch grundsätzlich nicht demotivieren, unternehmerisch was zu tun. Also,
nein, auf keinen Fall, aber ich glaube, dass dieses ganze Konstrukt funktioniert viel besser in einer Vereinsstruktur, wo du dann halt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute hast, die da zusammenarbeiten, die das eher als
Hobby sehen.
Als Hobby und als Verein und nicht als kommerzielle Einrichtung, nicht unternehmerisch. Mhm. Dann funktioniert das super. Weil dann hast du nämlich auch, weißt du, dann hält der eine Montag Training, der andere Dienstag. Im Prinzip war unsere CrossFit-Box damals so strukturiert. Wir haben nichts verdient, wir haben uns nichts ausbezahlt. Alles, was reinkommen ist, haben wir für Miete, Steuerberater und Equipment ausgegeben.
Ihr habt aber wahrscheinlich auch keine 10 Classes am Tag gegeben, sondern ja, da war halt abends 2 wahrscheinlich irgendwie, oder?
Waren doch, am Ende waren schon eine morgens, eine mittags, 4 abends.
Krass.
Also da muss man dann schon gucken, dass wir das hinkriegen. Aber am Ende war halt, wir mussten nicht davon leben. Das ist der große Unterschied gewesen. Und bei uns war dann halt am Ende vom Jahr, haben wir eine große Weihnachtsfeier gemacht und haben halt das Geld, was dann halt doch ein bisschen übrig war, auf den Kopf gehauen und haben uns halt dann damit belohnt. Aber wir haben nie irgendjemanden Lohn bezahlt. Mhm. Und das ist halt, das kannst du in einem Vereinskonstrukt, wenn du die richtigen Leute zusammen hast, funktioniert das super. Aber in einer, wenn du davon leben musst, dann ganz ehrlich, macht eine CrossFit-Box, plant aber gleich 3, dass ihr skalieren könnt, dann passt's.
Oder, ja, aber du kannst ja auch wieder nicht zerteilen, ist ja auch leicht gesagt.
Ja, ja, logisch.
Also das ist ja auch wieder eine Riesenaufgabe, so ein Geschäftsmodell mit Community und so weiter auf 2, 3 Standorte zu skalieren, da machst du dich ja auch nicht unbedingt glücklicher.
Ja, oder was wir jetzt halt oft gesehen haben, ist, dass halt so eine CrossFit-Box beziehungsweise so eine High-Intensity-Box, Functional-Training-Box immer Teil eines größeren Konstrukts war. Also guck dir das Enjoy an vom Dirk, großes Fitnessstudio, ja, eine Boulderhalle mit drin und eine CrossFit-Box.
Genau, ganz anderes Spiel.
Ganz anderes Spiel. Und dann funktioniert das auch. Und ich glaube, dass dahin auch der Trend geht.
Mhm.
Dass also die CrossFit-Boxen an sich, diese Standalone, die werden in größeren Städten halt eben sein. Da ist genügend Masse an Menschen da, die dann eben diese Boxen vollfüllen. Und eher ländlich oder wenn es kleiner wird, dann sind es Teile von größeren Unternehmen beziehungsweise Fitnessstudios. Und das ist auch gut so.
Ja,
das
ist
ja nicht schlechter.
Nee, also ich fände es halt grundsätzlich einfach schön, wenn es da bleibt.
Ja,
also
das bleibt.
Ne, weil nochmal, die Form des Trainings ist im Grundsatz genial und wäre für ganz, ganz viele Leute eine tolle Lösung. Also nicht für alle. Wo ich halt noch so ein bisschen ein Problem habe jetzt als Nutzer, nee, Problem nicht, was mich immer noch so ein bisschen hemmt bei diesem CrossFit-Gedanken, ist halt dieses, und da kommen wir dann gleich automatisch zu Hyrox, ist halt dieses brutal spezifische, also dass du so viele über, also eine richtige Sportart. Mhm. Und du musst es auch wie eine Sportart betreiben und sehen, wenn du da jetzt mal zum Beispiel wirklich so einen Wettkampf in welcher Form auch immer mitmachen möchtest. Entweder du bist egomäßig so entspannt, dass für dich völlig okay ist, einen skalierten Wettkampf zu machen, was für viele schwierig ist, inklusive mir.
Wollte ich gerade sagen, das funktioniert.
Oder du musst unglaublich viele Übungen lernen.
Ja, und das ist auch das Problem.
So, du musst ja turnerisch fit sein, du musst diese Kipping-Sachen können.
Allein olympisches Gewicht heben.
Olympisches Gewicht heben.
Das ist...
Spezifischer geht es nicht.
Richtig.
So, und jetzt fängst du wie ich irgendwie mit 40, war ich glaube ich das erste Mal, also ernsthaft im CrossFit, nicht mit Benny mal einmal, sondern mal dann irgendwie mal versucht, einmal die Woche dahin zu gehen, was für mich schon immer schwierig ist in meinem Arbeitsalltag. No fucking way, dass ich das nochmal alles lerne. Also, und jetzt komme ich schon von einer Welt, wo ich mein Leben lang trainiert habe und zumindest mal Kreuzheben, Kniebeugen, Frontkniebeuge und so wunderbar beherrsche. Aber ich kann so viele Sachen nicht. Rope Climbs Technik, Muscle-ups. Dass ich mir die Finger nicht verbrenne, Muscle Ups, no way, ja. Diese ganzen Kipping Sachen, Handstand Push Ups, die kriege ich strict noch hin, aber sobald da ein Workout ist, wo ein paar mehr sind, wo du sie kipping können solltest, bin ich komplett raus, ja. Also, und da ist, glaube ich, das, wo die Tür so brutal weit offen stand für was wie Hyrox.
Ja.
Was ich übrigens damals belächelt habe. Ich war bei einem der ersten Meetings dabei mit dem Willi damals im Elbgym in Hamburg.
Da war ich auch.
Da haben die ersten, da waren wir, glaube ich, zusammen sogar. Ja. Und da habe ich noch gedacht, ach, kein Mensch wird sich diesen Wahnsinn antun mit diesen vielen Rennen und so ekelhaft. Guckst dir heute an, ja? Was die für eine Community geschaffen haben.
Total.
Ich glaube aber deshalb, weil, guck mal, einen Hyrox-Wettkampf habe ich jetzt auf der FIBO mitgemacht. Einen CrossFit-Wettkampf würde ich mir nicht zutrauen, weil ich zu viel Skills dafür können müsste.
Ja, du weißt nicht, das ist eben
dieses... Du weißt ja nicht, was drankommt.
Genau, das ist das Problem. Und CrossFit hat halt eben auch das Problem, dass halt, also jetzt auch wenn man die CrossFit Games, was ja so die Weltmeisterschaften sind, wenn man so will, das ist auch ein Thema, wo ich, also ich habe vor Jahren schon gesagt, und leider ist es letztes Jahr passiert, dass ich recht hatte, ich habe vor Jahren schon gesagt, so irgendwann stirbt jemand. Weil das immer noch krasser und noch krasser und noch krasser. Das
wird bei jeder leistungsorientierten Sportart passiert. Das
aber halt. Wenn man es auch herausfordert, weißt, das ist das Thema. Und da wurden jetzt letztes Jahr ist leider jemand verstorben bei den Games, was ich unfassbar tragisch finde. Aber es war, ich will nicht sagen mit Ansage, aber es wurde wohl, was man jetzt auch so liest und so weiter, in Kauf genommen, dass das irgendwann passiert. Dass bei einem Ironman jemand einen Hitschlag kriegt und umfällt, das ist, ne, das
ja.
ist gut, das also ist so eine Diskussion.
Ist natürlich dramatisch, aber nochmal, CrossFit hat natürlich da mit den CrossFit Games eine Größe und ich meine, da können wir auch mal gleich drüber sprechen. Für mich ist völlig klar, dass da in der Spitze nicht ein Athlet oder Athletin dabei ist, die nicht auf Substanzen sind.
Glaubst du?
Da würde ich mit ganz, ganz hoher Sicherheit, würde ich da Wetten eingehen.
Nein, die sind alle clean.
Weil die Physis, die Menschen da mitbringen, die Kombination von Masse, Ausdauerfähigkeit und so weiter. Wie in jedem anderen Leistungssport, wo es am Ende um was geht, wird alles konsumiert, was irgendwie hilft.
Ich will da kein Gerücht in die Welt setzen, aber...
Also würde ich meinen Arsch für verwetten. Ich weiß es natürlich am Ende des Tages auch nicht, aber ich würde meinen Arsch dafür verwetten. Und ich verurteile das auch nicht, weil das darf jeder für sich entscheiden. Das ist deine eigene Gesundheit, dein eigenes Thema. Und wenn du Leistungssport da machen willst auf dem Niveau und mitmachen willst, wirst du da nicht drum rumkommen. So, meine Meinung dazu.
Kann man mal so stehen lassen.
Und das passiert ja jetzt auch schon, würde ich behaupten, im Hyrox wieder. Weil da explodieren ja die Dinger auch. Also unfassbar, was da für Leistungen gebracht werden. Das heißt, immer wenn dieser Ansporn da ist, ist der Weg halt nahe. So, ist halt einfach so.
Genau. Also,
und unabhängig davon, also Menschen sterben ja nicht nur deshalb dann, aber das alles erhöht halt die Risiken. Und für mich ist aber genauso verwunderlich, und ich glaube, Gott sei Dank ist bei Hyrox noch nicht passiert, aber auch bei Hyrox wird das kommen, dass da jemand tot umfällt. Weil da muss ja nur irgendeine verschleppte Herzmuskelentzündung, was auch immer, was jemand gar nicht weiß. Du bist auf höchstem Leistungsniveau dort unterwegs. Ich würde behaupten, dass im Hyrox unfassbar viele Menschen im Übertraining sind, die da rumrennen, weil sie eben nicht geplanten Prozess.
Du selbst, ja.
Ich selbst habe Vollgas dafür bezahlt. Ja. Also ich war danach, nach dem Hyrox auf der FIBO beim Testing beim Jörg, der hat nach 2 Minuten abgebrochen, hat gesagt, du hast in Ruhe Laktatwerte jenseits von Gut und Böse. Du trainierst jetzt erstmal ein paar Wochen gar nicht.
Wo warst du da? Weißt du?
Bei 10, 11 in Ruhe.
Ernsthaft?
Also ja, ja, also ich war tot. Also ich habe meinen Körper sowas von übernommen. Oh. Aber du musst ja, ich bin natürlich wieder klasse, du kennst mich. Wir hatten mal unsere Powerlifting-Werte, du kennst mich gut genug.
Ja, ja,
ich habe mir das in den Kopf gesetzt, anders.
Ja gut, du bist ja auch geisteskrank.
Ja, ich muss die Geschichte einmal kurz erzählen. Meine ganzen Ingenieure und so weiter, die bei Milon arbeiten, die ärgere ich immer und sage, Leute, ihr wollt die geilsten Geräte der Welt bauen, dann trainiert gefälligst auch. So, ihr könnt es nicht beurteilen, wenn ihr nicht selber Sport macht. Bei uns trainieren wirklich alle und sind wirklich fit. So, jetzt haben die CrossFit gemacht. Der Dennis, der Jockel und so weiter. Grüße gehen raus. Und kam dann zu mir und haben gesagt, so Harvard, du nervst uns immer. Gehst uns immer auf die Nüsse, immer großes Maul. Wir haben jetzt alle Hyrox gemacht. Wie sieht's denn mit dir aus? Mhm. Ich hatte keinen Plan von Hyrox. Ich wusste nicht mal, dass er Double oder Single gibt. Jetzt haben die ein Double gemacht, was ja ekelhaft genug ist. Ich wusste den Unterschied gar nicht. Ich habe mich einfach bei der FIBO angemeldet. Ich habe FIBO nur sonntags Zeit. Da gibt's nur ein Single. Also habe ich mich für ein Single angemeldet. Hatte aber noch nicht mal eine Ahnung, welche Übungen da dran kommen. So, dann habe ich ja halt 3 Monate Zeit gehabt oder so, wenn überhaupt.
Nicht mal, ja.
Habe angefangen da zu trainieren und dachte, gut, jetzt muss ich so viele Übungen spezifisch üben, also übe ich halt immer alle.
Ja,
und dann habe ich halt einfach jeden Sonntag hier ein Hyrox simuliert.
Wolf, du bist ganz, ganz, ganz klassisch, bist du der Typ, der da übermotiviert rangeht.
Genau, ich bin das Vorzeigemodell von Vollidioten da. So, dann habe ich trainiert wie ein Idiot, es ging ja wieder irgendwie, habe ich mit Übung beigebracht. Laufen ist ja bei mir, es gibt nichts, was ich schlechter kann, so ungefähr. Ja. dann bin ich ja jedes Mal hier von hier loslaufen. Am Anfang habe ich den Crafter geschoben und der Oscar saß vorne drin, weil ich noch keinen Schlitten hatte. So.
Da war ich noch ein Video, ja, ja.
Ey, und dann habe ich mir das halt irgendwie reingehämmert und dann habe ich auf dem FIBO-Sonntag auch ganz clever, nach 3 Tagen FIBO, nicht schlafen, nicht essen, nicht trinken, super toll.
Ja gut, du bist ja sowieso komplett im Ausnahmezustand.
Nur auf dem Stand, keine Stimme mehr, habe ich dann Sonntag den Hyrox gemacht und es ging. Also ich habe den gut hingekriegt für meine Verhältnisse. Also die Leute, die es besser können, werden sich totlachen über meine 1:28 oder was ich hatte.
Okay.
Aber für mich war es gut. Ich habe das Ding überlebt. Ich habe meine 8 Kilometer gelaufen und alle Übungen gemacht. Und habe mich danach auch grundsätzlich erstmal okay gefühlt, aber im Testing nach kam halt raus. Also ich musste wirklich zum Kardiologen, ich habe Herzultraschall gemacht und so weiter. Ich hatte Herzrhythmusstörungen danach. Also ich habe genau das alles erlebt, was jetzt nicht so geil ist daran, weil ich aber auch total stumpf und dumm rangegangen bin, besseren Wissens, wie ich halt so bin, wenn ich was will. So, aber ich glaube, dass da draußen viele rumrennen, die im CrossFit genauso mit sich umgehen und im Hyrox genauso mit sich umgehen. Und das bringt mit sich, dass da Menschen nicht nur gesünder werden. Punkt.
Definitiv.
So, aber das hast du bei jeder Sportart. Das würde ich auch nicht schlimm sehen, auch nicht verurteilen. Da kann jetzt Hyrox von ganz oben so viel machen, wie sie können, im Sinne von sinnvolle Workouts, im Sinne von eben nicht so dieses Stumpfe. Aber es wird immer Leute wie mich geben, die denken, sie können es alleine besser und die irgendwas machen und sich wehtun. Punkt.
Ja, logisch.
Im CrossFit genauso.
Ja, du kannst natürlich nicht mit, nennen wir es jetzt mal Dummheit oder Übermotivation oder was auch immer, nennen, wie du es willst, aber das kannst du ja nicht einfangen.
Nein.
Das kannst du nur einfangen, indem dass du halt einen guten Trainer hast, der dann halt bremst, rausnimmt, sagt, nee, die Übung jetzt nicht, mach das und so weiter. Aber du selber, ne, bestes Beispiel, na, ich kann es ja besser. Und viel hilft viel, ne?
Eben, und ich habe ja keine Zeit. Und,
ja,
und bei mir war klar, wenn die Jungs mich da provozieren, muss ich es machen.
Ja, ja,
Punkt.
Logisch, das kenne ich ja.
Und das hat mich dann aber übrigens auch dazu gebracht, das habe ich glaube ich im anderen Podcast schon mal gesagt, dass ich jetzt an meinem 42. Geburtstag im August gesagt habe, keine bescheuerten Wetten mehr.
Ja, den Podcast habe ich auch gehört. Und ich musste herzhaft lachen.
Nein, ich werde das nicht mehr machen. Ich bin da nicht mehr so sensibel für.
Wollen wir eine Wette machen?
Nein, wollen wir nicht. Und
ich finde schon was,
nein, wo ich
dich wieder trinke.
Nein, weil ich da wirklich gemerkt habe, wo ich da beim Kardiologen saß und irgendwie meinen Herzultraschall gemacht habe und so weiter. Da habe ich mir gedacht, nee, brauchst du nicht mehr. So, das war alles witzig zu seiner Zeit, aber ich muss da niemand mehr was beweisen. So, ich glaube trotzdem, dass Hyrox ein riesen Community weiter an One haben wird. Ich glaube, dass da noch andere Sachen nachkommen. Ich befürworte das total. Ich finde das geil. Ich glaube, dass die Menschen davon im Grundsatz die allermeisten gesünder und leistungsfähiger werden. Ich glaube, dass CrossFit irgendwie auch seinen Weg finden wird. Mir wird es weiter Spaß machen. Und dann war ja immer auch dieser Hate mit CrossFit. Ja, da werden die Übungen ja alle so scheiße ausgeführt und ist alles so schlimm und so ungesund. Leute, entspannt euch. Also da bin ich völlig entspannt.
Ja, also
das sehe ich überhaupt nicht so.
Alles ist besser, wie auf dem Sofa sitzen.
So. Korrekt, sehe ich 100% genauso.
So.
Und in einer gescheiten Box, gute Trainer und da habe ich wirklich sehr Positives erlebt. Kriegst du gute Technik beigebracht, alles geil.
Also da hat sich jetzt auch Also wie gesagt, damals 2009, wo wir angefangen haben, wir mussten damals um diesen CrossFit, wie hieß das, CrossFit Level One, also diese Grundausbildung zu machen, sind wir damals nach, jetzt muss ich lügen, glaube Mailand gefahren. Das war der einzige in Europa, wo wir diese Ausbildung machen konnten. Und da hat sich schon sehr, 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 sehr viel professionalisiert. Mittlerweile, damals war das alles auf Englisch und so weiter. Mittlerweile ist alles in den Landessprachen und so weiter. Ja. Also die haben da schon sehr, 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 sehr viel gemacht. Und auch wir haben jetzt auch diese 15 Jahre plus minus Erfahrung, die eben auch jetzt in der Community angekommen ist. Also in der Fitnesswelt angekommen ist. Wir merken jetzt zum Beispiel auch, also jetzt von der Leiko-Seite aus merken wir, dass mittlerweile Physiotherapeuten auch so crossfittige Übungen mit einbauen und auch mal sagen so, ja, manuelle Therapie, schön und gut, aber in dem Moment, wo du dich bewegen kannst, ey, dann bringen wir das auch wieder in ein Workout. Nicht so High Intensity logischerweise, aber diese Elemente da draus, die halten Einzug auch sogar in die Physiotherapie, also in die Reha.
Ja, das macht ja auch Gott sei Dank ganz, ganz viel. Ich meine, ich predige das seit Jahren, dass einfach der Körper lebt von Belastung.
Richtig.
Und wenn du halt eine Bandscheibe als Beispiel, um jetzt mal in diesem Physio-Ding zu bleiben, willst, dass die möglichst dick und hoch und frisch und saftig und gesund bleibt, dann musst du sie belasten. Mit einer axialen Belastung wie Kreuzheben, Kniebeugen zum Beispiel. So hast du diesen Druck auf der Wirbelsäule nicht. Also eine Wirbelsäule zu entlasten oder auseinanderzuziehen, dümmste Idee ever. Und das begreifen Gott sei Dank immer mehr Physios und so, dass eben genau solche Übungen mit der richtigen Anleitung und so in der Reha-Therapie und so weiter voll geil sein können.
Ja,
so.
Guck dir, weiß ich die Geschichte von Olli Caruso, hier Gewichtheber, der war Dritter in Atlanta, also in Olympia Dritter. Und der war bei einer, wie heißt das, Knochendichte-Messung. Mhm. Und sein Ergebnis ging nicht mehr auf die Skala drauf.
Ja, also
seine Knochendichte war.
Witzigerweise hat er mir das auch erzählt, als wir dabei waren. Mhm.
Okay. Und auch mit seinen, wo er im Kernspinn, glaube ich, war,
wo
dann seine Lenden, wie heißen die Dinger, die Rückenstrecker, wo dann der Arzt meinte so, er soll doch bitte noch mal sein T-Shirt ausziehen, weil das will er in live sehen, sowas hat er noch nie gesehen.
Ja,
also da sieht man, dass das schon, also klar, logisch, er war jetzt sehr spezifisch auf Gewichtheben ausgestattet, aber das ist krass. Er ist aber auch, wie alt ist er jetzt mittlerweile, so um die 50 rum, aber er hat kaum Probleme, was ja sehr selten im Leistungssport ist. Also er hat immer sauber trainiert, immer geguckt, kaum verletzt gewesen. Also dieser Sport, wenn man das ein bisschen sinnvoll macht, also auch schwer trainiert, ist nicht schlecht.
Gibt es übrigens auch Untersuchungen zu, dass die Wirbelkörper größer sind und so bei solchen Gewichthebern, die das ihr Leben lang machen. Also der Körper adaptiert spezifisch unfassbar auf diese Belastung. Und was man natürlich sagen muss, wenn man jetzt über geplanten Prozess spricht, dann hat Gewichtheben, olympisches Gewichtheben, diese Disziplin auf die Spitze getrieben.
Ja.
Weil die machen ja alles über Volumen, eben nicht so, also dieses ganze heute Reps in Reserve und so.
Nein.
Alter, olympisches Gewichtheben hat das schon durchgespielt, lange bevor irgendjemand in der Fitnesswelt darüber gesprochen hat. Die haben ja ganz, ganz viel ganz clever gemacht in ihrem Training.
Ja.
Ganz, ganz viel.
Du hast, schätz mal, was die durchschnittliche Tonnage, also das durchschnittliche Trainingsgewicht in einem Olympiazyklus ist, also in den 4 Jahren, in der Woche. Wie viel Gewicht bewegen olympische Gewichtheber, Männer, im Schnitt? Schätz einfach mal ins
Blaue. Weiß ich, aber ich meine, dass es ja sogar pro Trainingseinheit schon im 10-Tonnen-Bereich teilweise war. Das heißt, wenn du das dann hochrechnest auf den...
Also im Schnitt über 4 Jahre sind es über 70 Tonnen.
Ja.
Im Schnitt. Und Achtung, nur Arbeitssätze. Warum hast du denn nicht mitgezählt?
Genau.
Also das muss man mal machen. Und die haben in der Woche zwischen so um die 12, 14 Einheiten, die Profisportler. Dann kannst du dir ausrechnen, dass du da schon was bewegst. Im Schnitt natürlich. Und dann hast du noch deine schweren Wochen. Da hast du dann 120, 130, 140.
Ja, ja. Aber sie haben eben nicht diese Peak-Belastung im Sinne von Muskelversagen und so.
Nein.
Sondern es wird alles über Wiederholung, 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 weil es ja auch ein hochtechnischer Sport ist. Ne?
Genau. Und bloß keine Wiederholung auslassen.
Genau.
Keine wegschmeißen. Immer durch. Konstanz.
Genau.
Es ist brutal.
Also Gewichtheben ist Wahnsinn. Wissenschaft für sich, wo man aber wahnsinnig viel über Training lernen kann und wie der Körper reagiert.
Ja.
Super spannend.
Definitiv.
Aber finde ich immer witzig, wie halt dann heute so Sachen neu aufkommen in der Trainingswelt, die halt, wenn du dich mit solchen althergebrachten olympischen Sportarten befasst, da nicht neu ist. Auch wenn du ins Powerlifting guckst, die alten Russenpläne und sowas, wie clever die schon aufgebaut waren, wie die schon eben das zentrale Nervensystem geschont haben, was die so alles, ja. Aber lass uns nicht so sehr darin abdriften. Ja. Mich würde noch interessieren, Ralf, jetzt haben wir brutal viel über CrossFit gesprochen und Hyrux und Co., was ich auch total geil finde und auch interessant finde, mal darüber zu sprechen. Mich würde aber jetzt nochmal interessieren, wie es dann dazu kam, diese Leiko-Geschichte nochmal. Also du hast diese Wettkämpfe gemacht, du hast der Leiko da kennengelernt als dein Partner, Sponsor, wie auch immer. Für die Wettkämpfe. Und dann hast du irgendwann, wie kam es dazu, dass du da angefangen hast zu arbeiten?
Ja, es ist eigentlich, ich komme ursprünglich aus der Immobilienbranche. Also ich habe ein Shoppingcenter gemanagt. Und bin, was bin ich denn? Wie hieß denn das? Handelsimmobilienökonom. Also ich habe das sogar studiert und habe ein BWL-Studium und so weiter. Also komme aus der Schiene.
Also es hätte was Sinnvolles aus dir werden können.
Ja, ich hätte einfacher mehr Geld verdienen können. Nee,
ja.
Ja, ist ja auch so. Und das Thema war dann, ich habe dann eben mit Leiko gut zusammengearbeitet. Das sind einfach auch gute Menschen, muss man auch ganz klar sagen. Und auch ja, flache Hierarchien, wir sind in Familienbesitz, wir sind.
Kann ich bestätigen. Also ich habe ja Großteil davon kennengelernt. Ich war mit ihr in Schweden und so. Coole Company.
Also super, einfach toll. Man fühlt sich da wohl, wenn man so will. Und ja, dann hat das eine zum anderen geführt. Dann hieß es halt so, ja, Ralf, lass uns mal den Wettkampf zusammen machen. Ja, und damals, man muss sich das so vorstellen, damals 2014 war das dann, hatte Leiko, hat sich eigentlich nur um Schweden gekümmert. Also selber mit eigenen Außendienst und so weiter. Und alles andere auf der ganzen Welt, also du kriegst überall auf der Welt, kriegst du ihr Leiko, aber wir haben über Händler gearbeitet. Und dann kam damals die Idee auf, so, naja, wollen wir nicht auch mal in andere Länder gehen mit eigenen Leuten, die eigens von uns ausgebildet sind, die dann eben auch, weil wir haben schon ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Na, wir haben allein über 20 verschiedene Handelsstangen und jede hat seine Berechtigung. Das, ja, ich meine, du kriegst gleich 4, 5 zusammen und du bist jetzt schon in der Bubble, wenn man so will. So, und auf jeden Fall hat man dann angefangen, ja, dann war ich der Erste, der wie gesagt, eins zum anderen, ich habe kein richtiges Vorstellungsgespräch gehabt. Da hieß halt nur so, ja, Ralf, hast Lust? Und ich so, ja, würde mir schon Spaß machen. Und dann habe ich 2014, habe ich dann als Erster außerhalb von Schweden, wurde ich dann nicht mehr wirklich angestellt, sondern ich habe eine E-Mail damals gehabt von meinem Chef. Ralf, ja, wir wollen dich anstellen, wir haben keine Firma in Deutschland, wir wissen nicht, wie das geht, aber wir fangen da und da am 1. September 2014 fangen wir an. Und mit dieser E-Mail habe ich dann gekündigt. Und habe mich dann am 1. September 2014 in meinen damals 15 Jahre alten Golf gesetzt und habe gesagt, so ja, jetzt mache ich mal Verkauf für Leiko. Mit zwei Handeln, also hier Handelscheiben unter den Arm geklemmt, bin nach Nürnberg gefahren, ist kein Witz, bin dann 2, 3 Fitnessstudios reingegangen, habe gesagt, Servus, bin der Ralf, willst Handel kaufen? Habe dann den Tag sogar was verkauft, aber es war furchtbar, also das ist nicht, das kann ich nicht.
Also hättest du da nichts verkauft, wärst du wahrscheinlich nie weitergegangen.
Nee, lustigerweise. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe dann zu meiner Frau, zu Katrin gesagt, und gesagt, Katrin, also bei aller Liebe, aber so funktioniert das nicht. Ich kann hier nicht Klingel putzen und so weiter. Und dann habe ich eben angefangen über mein Netzwerk, über CrossFit und so weiter und habe dann das wohl nicht so schlecht gemacht, sodass wir dann Anfang 2015 eine Firma gegründet haben, die zweite Person eingestellt haben. Und ja, und dann braucht man halt ein Geschäftsführer. Dann hieß es so, ja Ralf, jetzt bist du eh da, magst du die Geschäftsführung auch? Und ich so, ja, mache ich das halt auch mit. Und das war dann genau 2015, 2016.
Das heißt, der Leiko hatte bis dahin in Deutschland null Umsatz. Nee, da hat mal irgendjemand was bestellt von irgendwo, nee, vielleicht also zufällig, oder?
Wir hatten schon einen Händler.
Ach ja.
Also wir hatten, wie gesagt, in jedem Land mehr oder weniger einen Händler. Aber das weißt du selber, wie es ist, wenn du einen Händler hast, der lebt von Inbounds, also von Anfragen, die reinkommen, dann beliefert er die und dann ist das gut. Mhm. So aktiven Vertrieb, beziehungsweise die Geschichte nach außen tragen und halt was du mit deinem Five in Perfektion gemacht hast, das muss man ganz klar sagen, gab es vorher gar nicht. Und jetzt mittlerweile ist es in Hunderten, Tausenden von Fitnessstudios drin. Das hast du ja alles mit aufgebaut. Und so war bei Leiko ja auch, wir mussten ja auch erst einmal erzählen, was wir machen, was wir können und so weiter. Und das habe ich, wie gesagt, das ging dann da los. Und wie gesagt, 2014 habe ich damit angefangen, 2015 war dann die Firma, 2016 habe ich Österreich-Schweiz dazu bekommen, 2018 habe ich Benelux dazu bekommen, also Niederlande, Belgien und Luxemburg, wo ich dann ein Team aufgebaut habe, was ich dann 19, zwei Jahre später ungefähr, dann abgegeben habe, weil ich brauche das nicht auf meine Visitenkarte stehen. Die eigenes Team läuft, gehe ich wieder raus. Dann, klar, dann war natürlich der Plan, weiterzumachen. 2020, wissen wir alle, war ein bisschen schwierig. Da haben wir, auch pausieren müssen. Und jetzt, seit letzten Jahr, seit 1.1. letzten Jahr mache ich Italien und Polen noch. Also baue ich wieder gleiche Geschichte, neues Team aufbauen. Und wenn ich das dann habe, dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Gibt ja noch ein paar andere Länder, mal gucken.
So ging es los, ja. Aber schon, klar, du gehst halt so mal ganz kurz drüber hinweg und hört sich dann immer alles easy und lustig an. Aber mit so einer Marke, die in Deutschland keine Sau kannte, oder? Eleiko war ja, also
in der Bubble.
Also okay, aber dann wirklich in der olympischen Gewichtheber-Bubble. Ja, vielleicht also noch ein bisschen Kraft-Dreikampf-Bubble.
Ja.
Aber der normale Fitnessstudio-Betreiber
schwierig.
Hat mit Eleiko kaum nichts verbunden, oder?
Wenn er nicht zufälligerweise auch Gewichtheber ist.
Ja.
Also in der Bubble, also vor 10 Jahren, in der Gewichtheber-Bubble, würde ich sagen, haben wir eine Marktdurchdringung von, oder Bekanntheit von 98%.
Ja.
Da kennt uns jeder.
Schon klar. Aber,
Jetzt in der Fitnessbranche.
Aber da, wo du jetzt heute die Umsätze machst, waren keine Bekanntheit.
Nein. Also, wenn man jetzt alle Fitnessstudios in Deutschland nimmt, wie viel haben wir es da gekannt? Vielleicht 0,3%.
Ja.
Wenn es gut läuft. Ja, sowas. Also, ich habe mit meinem Team zusammen hier wirklich Aufbauarbeit geleistet.
Ja, und jetzt seid ihr schon, würde ich sagen, nicht mehr wegzudenken. Also. Wo seid ihr jetzt ungefähr, Max? Also musst nichts sagen, was du nicht sagen willst, aber wo seid ihr ungefähr umsatzmäßig jetzt in Deutschland?
Also ich kann sagen, dass wir jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir 10 Leute, wovon 5 in Außendienst plus eine Vertriebsleitung und Key-Account-Managerin. Nein, stimmt nicht. Habe ja wieder jemand eingestellt. 7. 7 im Außendienst sind. Und umsatztechnisch sind wir schon, muss ich zählen, gut 7-stellig. Gut 7-stellig.
Ja.
Ja. Also nicht mehr eine kleine Klitsche. Also die Gesamtfirma Eleiko, wir machen so, das kann ich ja sagen, das ist ja öffentlich, wir machen so jetzt dieses, also letztes Jahr werden wir circa so um die 80 Millionen Euro Umsatz
gemacht. Ja, ist krass.
Also weltweit.
Mhm. Ja, aber ist krass.
Weil da ist Deutschland, Österreich, Schweiz, also mein ist so im Bereich von 10% ungefähr. Ja.
Das ist schon krass.
Ja, von relativ wenig bis gar nichts zu denen jetzt nach 10 Jahren bin ich schon sehr zufrieden. Ja. Aber gut, wir haben auch Gas gegeben und wir haben halt auch.
Musst du erstmal hinkriegen. Also auch da wieder, ne? Ich meine, das hört sich immer so schön an und wenn dann Leute zuhören, die vielleicht jetzt auch mal drüber nachdenken, irgendwie sowas zu machen oder gerade in der Firmengründung sind und so. Dieser Weg ist hardcore. Also ja. Das ist immer, jeder sieht es dann immer, ah ja, Eleiko, klar, kenne ich und. Logisch und große Company und toll und Schweden und Wertarbeit und so. Aber du bist am Anfang ja, kommst du mit etwas, was kein Mensch braucht.
Richtig.
Und kein Mensch will.
Richtig.
Und dann kommst du mit einer Stange um die Ecke, wo wir beide wissen, die ist geil und ich würde nie mehr eine andere kaufen. Aber dann sagen die Leute, warum soll ich jetzt für die doppelt, dreimal so viel bezahlen?
Richtig.
So, kann ich doch die von XY nehmen, die aus China kommt und alles toll. Also, das ist ja schon eine krasse Leistung, die ihr da.
Ja, aber da, ich meine, das. Five und Eleiko kann man relativ gut vergleichen. Es geht dann am Ende natürlich darum, der Service. Wie bin ich erreichbar? Welche Idee habe ich dahinter? Verkaufe ich einfach nur ein Produkt oder verkaufe ich eine Lösung? Ja, und wir sind immer lösungsorientiert unterwegs. Meine Leute sind auch keine Verkäufer, das sind eher Berater. Also was wir schon an Drop-Tests gemacht haben und an Beratungen bis hin zu, teilweise haben wir schon Businesspläne mitgeschrieben, so.
Kommt mir bekannt vor.
Ja, oder auch, ich meine, bei dir war es mit Sicherheit genau das Gleiche. Ich hab mit aufgebaut, ich habe Reklamationen entgegengenommen, ich bin nachts um 3 irgendwie noch zum Kunden
gefahren. Messe selber aufgebaut.
Messe selber auf- und abgebaut, ganz genau. Also all das hab ich gemacht. Ich bin ein Jahr mal über 100.000 Kilometer gefahren. Also knapp 100.000 Kilometer. Gut, das hast du immer noch.
Kommt mir auch bekannt vor. Ja, nein, jetzt habe ich nicht mehr, vielleicht noch 80.000.
Das ist immer noch viel. Also ich komme runter auf 60, 50.
Halt auch, ja. Ist immer noch viel, aber ich hatte in den schlimmsten Jahren auch so 100, 120.000.
Da bist du Berufskraftfahrer.
Krank.
Also das ist.
Da hast du schon so viel Arbeitszeit im Auto und richtig. Machst aber alles noch, ja.
Genau. Und da werden die Nächte dann auch lang, ne? Also, wenn man dann da unterwegs ist. Aber am Ende, es ist halt auch die Leidenschaft, die da dahinter ist. Ich will es jetzt gar nicht so, ja, mich irgendwie selbst beweihräuchern oder so, aber das, was ich tue mit meinem Team zusammen, das mache ich aus Leidenschaft. Und ich habe immer gesagt, so, das, was ich einem Kunden verkaufe, würde ich meiner Mutter auch verkaufen. Und ich verstehe mich mit meiner Mutter, wichtig, ja. Würde ich meiner Mutter genauso verkaufen, hätte kein schlechtes Gewissen. Ist alles gut. Das, was
Ja,
wir
ja.
dort tun, ist gut. Und wir verkaufen ein tolles Produkt. Wir sind in einer tollen Branche, die natürlich auch ihre Aufgaben hat. Aber die Branche an sich, ganz ehrlich, was gibt es Geileres, als
Gibt's nichts
Menschen
Besseres?
zum Training zu bringen, gesünder zu machen, länger leben zu lassen, gut leben zu lassen? Was gibt es denn besser? Ich verkaufe kein Schnaps, keine Drogen,
Ich sage
kein.
das ganz oft, dass wir das Glück haben, in einer Branche zu sein, wo das ehrlichste Produkt der Welt. Alle profitieren davon. Also
Richtig.
wir, die es verkaufen, derjenige, der es dann als Dienstleistung bereitstellt, profitiert. Derjenige, der es nutzt, profitiert unglaublich für sein Leben. Das heißt, es gibt nichts Besseres, nichts Ehrlicheres. Also
Richtig, und das ist immer so ein bisschen.
Fakt.
Ja, da finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man dann immer hört, so, ja, und alles so schwierig und ah, und da jetzt neue Auflage und Personal
Ja,
und. Aber
das
ganz
wird immer
ehrlich,
so sein
richtig.
und das
Ich
wird
finde es halt
immer.
schade, dass man dann nicht einfach sagt, so, ja, ist so, gehen wir mal vorwärts, machen wir mal das Nächste, ne?
Aber gibt ja genug Leute, die so sind und vorwärts
Richtig.
gehen, sonst würde es ja nicht immer vorwärts gehen.
Richtig.
Und das ist ja immer auch so, dass, ja, das ist ja immer auch das, ich sage das oft, wenn, ich merke ja auch, ich bin jetzt ein bisschen älter und dann erwische ich mich manchmal auch bei diesem Rumgejammer, ob es jetzt Politik ist oder was weiß ich, dass man sich da so mit hinsetzt, dieses Stammtischgelaber. Aber Fakt ist ja immer, wenn jetzt gerade zum Beispiel Deutschland Sachen schwieriger werden, dann ist es so, dass es für die Leute, die Gas geben, eigentlich immer eine Tür öffnet, weil du
Ja,
bist immer im Wettbewerb oder im Vergleich der anderen Menschen, die vielleicht jetzt nicht mehr so viel Gas geben, ist leichter für dich. Also
richtig.
wenn dann immer von Krise oder was hier gesprochen wird oder ob jetzt Deutschland gerade ein Wirtschaftswachstum hat oder nicht, es sind immer Türen offen für die, die Bock haben und Gas geben. Punkt. So.
Richtig, ganz genau.
Und von dem her, an alle da draußen, gebt einfach Gas. Und es war wahrscheinlich nie leichter, weil es so viele gibt, die kein Gas geben. So, fertig. Ihr seid im Wettbewerb zu denen, im Wettrennen ganz vorne dabei, wenn ihr euer Zeug im Griff habt und Gas gebt. So, meine Einstellung.
Sehr schön. Nein, ja, aber das ist das, was ich an dir auch so schätze oder warum wir uns auch so gut verstehen, ist halt so dieses, naja, da gibt es ein Problem oder eine Aufgabe, ja, dann erledigen wir sie halt.
Genau.
Und wie wir sie erledigen, ist am Ende wurscht.
Tun,
Aber
was
wer,
nötig ist.
ja, aber also den Sand in den Kopf stecken, nein, andersrum.
Kopf in Sand
Den Kopf in den Sand
stecken.
stecken und dann auf bessere Zeiten hoffen, das
Nein,
funktioniert nicht.
funktioniert nicht. Und auch in den besten Zeiten hast du nichts geschenkt bekommen, musst halt
Nein.
einfach dein Zeug machen. Und das finde ich halt ein geiles Beispiel, auch von dir mal so detailliert zu hören, dieser Weg. Wir machen mit ein paar Kumpels eine CrossFit-Box. Es sind irgendwie immer die gleichen Stories, die man hört. Weißt du, das finde ich so geil,
Ja.
weil es kommt immer irgendwie aus einer Leidenschaft raus, aus einem Hobby raus. Dann hat man viele Jahre Geld hingetragen. Auch das hört man so oft von Unternehmern. Und irgendwann kommt dann dieser Knackpunkt, wo es anfängt, Spaß zu machen, weil ein gewisser Break-Even erreicht ist, eine gewisse Größenordnung erreicht ist, wo es anfängt, Spaß zu machen. Und die Leute nehmen dich ja meistens erst wahr,
Wenn es da so, ja.
wenn es soweit ist, also dieses über Nacht berühmt, ne, was auch so oft Stars sagen, ne?
Ja.
Sie üben ihr Leben lang singen und dann werden sie über Nacht berühmt und jeder kennt sie, aber diese vielen Jahre, wo die ihre Fähigkeiten ausgeprägt haben, die sieht einfach niemand. Und das ist bei Unternehmern ja genauso, ne? Also
Ja.
du lernst die Leute ja meistens kennen, wenn sie was erreicht haben und die ganzen Jahre davor, wo man dann ehrenamtlich in der CrossFit-Box war, ehrenamtlich CrossFit-Events organisiert hat, eine komplette Bewegung mit in Gang gebracht hat, aber einfach nichts verdient hat damit erstmal oder
Ja.
super wenig. Und dann irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo sich dieser Erfolg aus der Leidenschaft raus auch gar nicht mehr vermeiden lässt und dann kommt der Rest so nach. Und dann
Ja.
nehmen dich Leute meistens erst wahr.
Ja. Und aber auch, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass alles nicht aus Antrieb heraus irgendwann damit Geld zu verdienen, sondern
Hundertprozentig.
weil man Bock drauf hatte,
Genau.
weil ich davon überzeugt war, also dieser Kerngedanke, dieses Menschen besser, schneller, gesünder zu machen, das war für mich so ein, also bin ich heute noch, finde ich mega. Und da würde ich auch heute noch Energie und Zeit rein investieren, damit Leute mehr trainieren.
Hundertprozentig.
Und nicht hier Chips auf dem Sofa essen, kann man auch mal machen, das ist überhaupt kein Thema, mache ich auch mal. Aber so mal den Hintern hochkriegen und einfach sagen, so, jawohl, und jetzt machen wir mal was selber, dann geht's mir besser.
Ja.
Das ist ja immer so, der Mensch ist ja, um ein bisschen philosophisch zu sein, der Mensch kriegt's ja, der denkt ja immer nur so lange, wie seine Arme sind. Das, was er sieht. Ja, aber einfach mal zu sagen so, okay, ich bin jetzt, muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage, 45. So, 45. Was ist in 20 Jahren? Da bin ich 65. Also meine Idee ist einfach zu sagen, ich trainiere jetzt, um mir so einen Puffer zu schaffen. Wenn ich heute 230 Kilo hebe, dann schaffe ich es vielleicht, wenn ich 85 bin, immer noch meine Kiste Bier hochzuheben. Das ist so meine Idee dahinter, dass ich einfach sage, ich schaffe mir den Puffer. Ich will jetzt nicht Sixpack und gut aussehen und Muskeln und sonst irgendwas. Natürlich nehmen wir das mit, aber das ist eine Randerscheinung. Die nehmen wir halt mit, weil es gut ist, ne? Dass ich nicht so einen Ranzen habe und halt aussehe wie so ein Flummi. Sondern es geht eigentlich darum, gesund zu bleiben. Und dann alles andere, ob ich jetzt dann Geld habe oder ein Haus oder sonst irgendwas, alles wurscht. Ja. Erstmal gesund bleiben und dafür muss ich aber auch was investieren. Das vergessen viele, dass sie dann immer, jetzt im Moment, ich könnte auch mein Leben, also meine Zeit weniger mit Training verwenden und halt ne, Wein trinken, Bier trinken, Chips essen, aber dann reicht es hinten raus nicht. Das ist wie bei einem CrossFit-Workout, zu schnell losstarten und Vollgas geben, dann reicht es hinten raus nicht. Dann muss ich abbrechen und fall um. Oder habe hier, wie ist es, Rhabdomyolyse.
Genau. So. Herrlich, wenn sich Muskeln auflösen.
Toll. Super, ne? War übrigens immer im CrossFit, in diesem Level 1, immer ein ganz, ganz großes Thema, weil das ist
ich
sehr oft
immer,
aufgetreten.
Ich habe wirklich immer gedacht, also Rhabdomyolyse, klar, mir im Begriff, auch aus der Physioausbildung und so weiter. Wobei das da auch nicht groß behandelt wird, weil das wirklich eine Randerscheinung. Ich kannte das tatsächlich halt, ne? Eher aus dem Bodybuilding-Bereich, bei den ganz Extremen, auch wieder mit Steroiden und so weiter, völlig überschießende Trainingsvolumen und so weiter. Ich habe immer gedacht, dass das mehr so ein Angstmacher-Thema ist, dass es aber nicht wirklich diese Relevanz hat. Nein, aber es kommt wirklich vor. Ja,
das ist, wenn Leute...
Und gar nicht so wenig.
Ja, wenn Leute halt einfach vom Willen her mehr wollen, als der Körper eigentlich kann.
Ja, und halt auch mehr können. Also wenn du halt diese Willensstärke hast, ja. Was ja positiv ist, aber dein Körper dann so überpaced, dass dann sowas draus entsteht, ist schon krass.
Ja, ist krass. Also ich hatte es noch nie, Gott sei Dank. Aber ich meine, ganz ehrlich, auch das ist ja auch so ein Thema, ne? Wenn ich mein Limit nach oben setzen will, dann muss es auch mal passieren, dass ich übers Limit gehe. Ja, dann, ne, wo wir das letzte Mal beim Sepp Maurer zusammen trainiert haben, ja, dann gehe ich halt auch mal auf die Toilette und schau mal, was ich gestern gegessen habe.
Das war so clever, dass wir mit Robin Krasniki in seiner Vorbereitung auf seinen Boxkampf einfach mittrainiert haben.
Ja.
Das war total clever von uns beiden.
Ja,
ich bin übrigens nur nicht spucken gegangen, weil ich einfach es mir nicht die Blöße geben wollte. Ich lag auf diesem Boden und habe so mit mir gekämpft, alles drin zu behalten, weil ich dachte, Ralfi, kotzt ich nicht. Das ist so ein kleiner Triumph, den ich jetzt noch versuche auszukosten.
Ja, aber ich muss auch...
Du hast aber auch einen Satz mehr gemacht.
Genau, das wollte ich gerade
sagen. Ja, ich gehe zu. Ich bin früher ausgestiegen.
Ja, aber auch da, wenn man jetzt Sepp Maurer als Trainer, ne, das ist das, der macht ja auch Athletiktraining, ja, und auch High-Intensity-Training, aber der steht neben dir.
Ja.
Und der nimmt dich auch raus. Das ist das, was ich meine. Und da hat er uns laufen lassen, weil man kann ja auch mal übers Limit gehen.
Ja, der hat einfach Lust, dass wir beide kotzen. Das fand er super. Aber normalerweise,
kontrolliert halt.
Ich sage das ganz oft, Sepp seine große Fähigkeit ist aus meiner Sicht, warum er so erfolgreich ist mit seinen Athleten und Athletinnen, dass er ein unglaubliches Gespür hat, diesen Rasierklingenritt zu machen zwischen genau das kann ich aus einem Athleten rauskitzeln und da überpace ich ihn.
Ja.
Und was ich auch verstanden habe bei ihm, sind diese wahnsinnig vielen regenerativen Sachen.
Ja.
Fahrradfahren mit 40 Watt und ich weiß nicht, Sauna zelebrieren, durchs Wasser gehen im Fluss barfuß.
Hier, Trainingsplan.
Clever.
20% von meinem Trainingsplan ist Fahrradfahren und
und alles low, ne? Regeneration.
Ja, und 40 Wiederholungen mit keinem Gewicht und so
ja,
weiter.
Ja. Das ist, aber lassen Sie sich so sehr Richtung Sepp abdriften, sehr ich ihn liebe und so geil, wie er sein Zeug macht, aber da machen wir mal wieder einen extra Podcast zu.
Ja.
Unternehmerstory von dir finde ich krass. Wo soll es noch hingehen? Was hast du vor noch die nächsten Jahre?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich Also das Erste, was ich will, ist gesund bleiben, logischerweise. Also das heißt, ich bin auch ein bisschen älter jetzt auch. Ich merke auch so, die Regenerationsphasen werden länger. Also so Nächte um die Ohren schlagen, das merke ich dann schon immer 2 Tage. Das, ne, kennst du ja auch wahrscheinlich.
Schlaf ist mein größter Achillesferse.
Ja, das ist da, wir sind ja beide geisteskrank, was das betrifft, aber das ist das Einzige, wo ich wirklich sehr, sehr stark aufpasse, dass ich meinen Schlaf bekomme.
Das ist clever.
Sehr clever, wirklich. Also kann ich dir nur empfehlen.
Ja, ja.
Also so um 9 ins Bett
ich
gehen.
Ich möchte mich enthalten an der Stelle.
Nein, Spaß.
Um 9 ins Bett gehen. Ich weiß nicht, wann ich jemals um 9 im Bett war.
Ja, morgens um 9.
Ja, das schon eher.
Nein, also das ist immer das Erste, was ich will. Also, und was ich jetzt, also mein Job ändert sich immer mehr vom Operativen ins Strategische, einfach durch die Größe, was wir auch mittlerweile haben und jetzt, ne, neue Leute angestellt. Und ich merke, dass ich, oder was heißt ich merke, ich bin mir sicher, dass ich eher ins Strategische muss. Und da ist mein großes Ziel, so ein bisschen weniger unterwegs zu sein. So, weil es letztes Jahr viel in Polen, viel in Italien gewesen, dann noch in Deutschland, Schweiz gewesen und so weiter. Und so. Ich meine, du bist ja noch mal geisteskranker wie ich, aber ich gehe zumindest mal so, ich laufe weiß auf den gleichen nicht. Weg wie du. Nur nicht ganz so schnell, würde ich mal sagen, oder ganz so weit.
Ja,
so,
weiß ich nicht.
Das ist mal so vorne weggeschickt. So, was ich, was ich noch machen will, ist, ich will jetzt auf jeden Fall Polen und Italien, die zwei Märkte, die will ich wirklich so hinstellen, dass, weil das Potenzial ist da. Also nicht, dass ich jetzt da große, natürlich will ich Umsatz machen, keine Frage, aber am Ende ist es so, diese Märkte müssen so, ja, also die brauchen Aufmerksamkeit. Weil man merkt in Italien, wo wir jetzt unterwegs sind, die Leute fragen da danach, dass sie so wirklich wieder so richtiges Training, hochqualitative Produkte, das will ich auf jeden Fall schaffen. Und wenn ich das auf der Reihe habe, ja, 1, 2, 3 Länder möchte ich schon noch machen. Da wird sich dann aber ergeben, welche es dann sind. Also wir sind, Elaikos, weiterhin auf Expansionskurs. Das ist, wir haben, kann man ja darüber sprechen, wir wachsen jedes Jahr ungefähr mit 20%.
Das ist krass. Also, ich erinnere mich, als wir in Schweden waren zusammen, das war ja kurz vor dem Umzug, also da wurde das neue Headquarter schon gebaut, aber ihr wart noch im alten.
Stimmt, ja.
War da war Elaiko bei 30 Millionen, wenn überhaupt?
Nicht mal, glaube ich.
Nicht mal, ne?
So knapp dran, ja.
Ja.
Ja. Ja,
das ist schon eine krasse Entwicklung.
16 müsste das gewesen, nahezu 17.
Das ist schon eine sehr krasse Entwicklung für eine Firma, die ja doch, wenn man so will, ein sehr spitzes Produkt hat. Also ihr seid ja immer noch sehr spezialisiert.
Ja, aber jetzt breiter. Also das ist natürlich ganz klar. Wir kommen
schon
aus dem Profi-
Seilzüge und so weiter. Ihr habt schon viele Sachen gemacht, aber ihr seid immer noch in sag ich mal, einem Flächensegment im Studio.
Ja, also wir.
Ihr seid kein Komplettausstatter.
Nein.
Ihr seid nicht, wir machen alles, sondern ihr seid ein sehr, sehr spitzes Produkt. Und damit 80 Millionen weltweit umzusetzen, ist schon sehr beeindruckend. Ihr seid sehr hochpreisig, also sprich nicht Masse, wir produzieren so günstig wie möglich, so billig wie möglich und hauen es irgendwie raus, sondern das ist schon sehr unique, die Company noch
also
so.
Also wir wollen Number One Strength Company sein.
Mhm.
Also das heißt, wir sind Strength. Wir
sind. Dann wäre mal anfangen, dass du mal stark wirst, Reifi.
Was hebst du gerade?
Weniger als du, ich gebe es dazu. Aber ich ruhe mich auf den alten Erfolgen gegen dich aus, das, weißt du?
Das ist immer noch so ein ganz, ganz dunkler Fleck in meinem Leben, der Tag.
Heute würdest du mich sowas vom Blatt machen.
Na, weiß ich nicht.
Doch.
Müssen wir mal gucken.
Doch,
Bankdrücken
doch.
Ist immer noch.
Ja, Bankdrücken bin ich immer noch stark, aber der Rest bist du so weit von.
Hoffe ich.
Bist du so viel stärker als ich gerade.
Ja. Aber.
Aber ich will ja keine Wetten mehr machen.
So redest du dich jetzt da raus. Ja. Nein. Aber. Also wir wollen Number One Strengths sein. Wir wollen uns auf Strengths, also auf Krafttraining wollen wir uns konzentrieren und das auch über die nächsten Jahre ein bisschen breiter aufgestellt, ne? Jetzt auch ein bisschen mit Seilzügen und so weiter und so fort. Aber wir wollen kein Cardio verkaufen oder herstellen oder sowas. Das ist nicht unser Thema.
Ja.
Wir wollen Strength. Strength Training, Muskeltraining, das wollen wir ausstatten auf der bestmöglichen Qualität möglich. Mit der bestmöglichen Beratung und Service dazu. Das ist das, was wir tun. Und natürlich, alle anderen sind billiger wie wir. Sollen sie sein, ist okay. Haben ihre Berechtigung, sollen sie machen. Aber wir wollen eben mit den Leuten zusammen, ich sage immer, wir wollen mit den Leuten zusammenarbeiten, die es mit dem Training ernst meinen. Und in dem Moment, wo du es mit dem Training ernst meinst, nicht nur irgendwie, jetzt machen wir einen Functional-Raum und möglichst billig, sondern auch ein bisschen Konzept dahinter, ein bisschen eine Idee dahinter, auch Ausbildungen von Trainern und so weiter, dann musst du, also am Ende musst du über Eleiko drüber stolpern. Mhm. Das ist so mein großes Ziel, dass in dem Moment, wo du sagst, so, jawohl, ich möchte investieren, nicht billig was zusammenkaufen, sondern investieren, was ja dann bedeutet, ich investiere Geld und verdiene damit auch Geld. Das ist ja dieser Gedanke, der muss am Ende des Tages so eine große Leuchte im Kopf aufgehen, ja, Eleiko muss ich mal anrufen. Das ist das, was ich will.
Ja, geil. Sehe ich auch absolut kommen. Also wenn ich sehe, wo Eleiko herkommt vom Bekanntheitsgrad jetzt für den Kosmos, wo ich mich bewege, wo ihr heute seid, das ist schon sehr, sehr geil. Und ihr seid euren Kernwerten einfach treu geblieben.
Ja, ja, ja.
Solange das so ist und bleibt und eben bei euch Geschäftsführung, Familieninhaber, Eric und so weiter, coole Typen. Also das sehe ich ganz, ganz positiv. Wenn wir so langsam zum Ende kommen, ich fand übrigens auch sehr, sehr geil, was du gerade noch so über Training gesagt hast. Das sind ja genau die Themen, über die wir so viel sprechen mit Longevity und so weiter. Und da könntest du jetzt 1000 Studien anführen, um das genau zu bestätigen, was du gesagt hast. Aber es ist einfach der Menschenverstand, wo ich da nochmal ran appellieren möchte an alle, die zuhören. Wenn ich halt heute schon merke, mit jetzt 43, 45, keine Ahnung, wie alt ihr da draußen seid, dass mir Dinge schwerfallen, ne? Dass ich eben nicht wie du 230 Kilo heben kann, sondern heute schon Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gehen, dass ich mich bei vielen Dingen unfit fühle. Dann ist der Menschenverstand dazu in der Lage, sich vorzustellen, dass das dann mit 70, 80, 90 Jahren nicht besser wird. Und es ist genau wie du sagst, wenn ich mir die letzten 10 Jahre meines Lebens aktiv vorstelle und da noch was machen möchte und Spaß haben möchte, dann darf ich da heute rein investieren, dass das dann noch so werden kann. Genau. Ne? Ein bisschen Glück gehört immer dazu, kann immer irgendeine Krankheit kriegen, was du nicht in der Hand hast. Aber alle Faktoren, die ich beeinflussen kann, beeinflusse ich bitte. Und da sind wir genau in dem Bereich, heute trainieren, dass es später reicht.
Genau, das ist auch, wenn ich eine Wette eingehe, ja, dann werde ich, also ich muss eine Chance sehen, erfolgreich zu sein. Damals die Wette mit dir, mit Powerlifting. Ja. Ich habe gedacht, also ich hatte wirklich gedacht, ich gewinne. Und dann werde ich aber auch alles tun, um diese Wette zu gewinnen. Und das Gleiche ist auch mit den letzten Jahrzehnten meines Lebens.
Hundertprozentig.
Ich wette, das ist meine Wette, dass ich ein schönes Jahrzehnt da haben werde. Und warum nicht jetzt ein bisschen, also im Kampfsport haben wir gesagt, man muss ein bisschen Haut opfern, um Fleisch zu bekommen. Ja, also ich kriege zwar eine aufs Auge, aber den anderen haue ich um. So ein bisschen muss man das sehen. Jetzt heute ein bisschen leiden, damit es am Ende dann schön ist.
Ja, wir haben immer gesagt, train hard, fight easy. Das war immer so unser Ding, wenn du halt extrem hart trainierst im Kampfsport, extrem hart Sparring machst und so, dann kommt dir der Kampf einfach leichter vor, ja.
Richtig,
das ist,
genau.
Da ist schon was dran. Und das ist halt immer das Gleiche im Leben und ich sage das so oft, ist auch bei den Finanzen genau das Gleiche, ne? Wenn du halt, gibt es die ganzen alten Sprichworte irgendwie, spar in der Zeit, dann, naja. Ne, dann hast du es leichter in der Not und so. Das ist immer das Gleiche. Also wenn du halt fit bleiben möchtest, dann darfst du heute was dafür tun. Punkt.
So einfach ist das, genau.
Bevor wir auseinandergehen, Ralf, weil du ja auch schon so eine Geschichte hingelegt hast, die viel Schweiß und Blut verlangt hat, dass du heute erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher Geschäftsführer sein kannst. Wenn da irgendjemand zuhört, der vielleicht jetzt gerade in dieser harten Zeit ist, was war so für dich, was wird es für einen Ratschlag geben oder was war für dich so dieses Ding, klar Leidenschaft und so weiter, aber was war so dein Ding, das, was dich durchhalten lassen hat, auch in den Jahren, wo man ja schon vielleicht ein bisschen Scheiße gefressen hat, auf gut Deutsch, die es ja durchaus wahrscheinlich gab, kann ich mir vorstellen.
Nein, bei mir war einmal alles hier.
Total Taco, easy.
Gab immer Kuchen, jeden Tag.
Ja, ne?
Nein. Ich glaube, was man haben muss, ist ein Ziel. Also ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Und aber da muss man auch einen Plan dahinter haben. Man kann nicht einfach sagen, so ja, ich will jetzt einfach 20 Millionen Euro Umsatz machen und dann, Herr, lass regnen und dann funktioniert das. Sondern man muss halt jeden Tag einen kleinen Schritt machen. Und ich glaube, also nicht die Schritte zu groß machen. Also man überschätzt immer, was man so in einem Jahr schafft. Aber man unterschätzt, was man in 10 Jahren schafft. Und wenn man jeden Tag, also das ist immer so diese 1%, da gibt es 1000 Bücher drüber und so weiter. Ich sage 0,1%, 0,01%. Ist am Ende völlig egal. Nur ein kleines Müh verbessern. Jeden Tag. Das hat mich halt immer bei der Stange gehalten. Und ich habe immer ein klares Ziel vor Augen. Da will ich hin. Und dann tue ich auch alles da dafür, dass es so wird. Und dann ist es auch egal, ob es dann ein 12-Stunden- oder ein 16-Stunden-Tag ist. Das ist dann am Ende wurscht. Weil jammern ist nicht mein Ding, sondern ich will das Ziel erreichen. So. Und das kann man schön auf den Sport auch übertragen. Wenn ich habe so, kann ich auch ehrlich sagen, letztes Jahr war mein Training sehr schwierig, weil ich kein Ziel vor Augen hatte. Das Jahr zuvor habe ich beim Sepp seiner Eisenhardt-Challenge mitgehoben, da hatte ich ein klares Ziel, ich will das und das heben. Und da habe ich mich motiviert mit dem Training und so weiter und so fort. Jetzt dieses Jahr werde ich wieder ein Ziel haben. Das habe ich noch nicht hundertprozentig definiert, aber ich schreibe mir das auf. Und dann, auch ganz wichtig, nur ein Ziel haben bringt auch nichts. Du musst auch reflektieren. Also was ich sehr viel mache, ist, ich setze mich jeden Morgen hin und denke über den Tag davor nach und schreibe mir dann auch auf, was ich besser machen kann. Also ich habe so ein Büchlein, also es ist sehr stumpf, aber das funktioniert, wo ich reinschreibe, gestern war das gut, gestern war das schlecht, das möchte ich besser machen, so, so. Und dann visualisiere ich das auch. Und das, wie gesagt, gibt es tausende Bücher und Podcasts und was weiß ich was. Aber am Ende muss jeder so seine Methode finden. Meins ist das Aufschreiben. Ich weiß, du arbeitest mit so einer To-Do-Liste und so weiter, aber so funktioniert es. Und am Ende, das ist auch das, was ich sehr viel mit meiner Frau halt bespreche, der große Unterschied zwischen mir bzw. uns und anderen ist, dass wir halt einfach mal machen. Nicht immer so viel beschweren und das schlecht und das schlecht, sondern einfach mal, okay, da ist ein Problem, das erledigen wir jetzt und getting things done. Einfach erledigen, weg, gleich. Erledigt. Mhm. Training morgens um 7, kein Problem, mache ich, weg. Dann brauche ich es nicht abends machen. So ein bisschen. Das ist so die Motivation, die mich eigentlich immer und immer noch bei der Stange hält. Ziel, reflektieren und jeden Tag ein bisschen besser. Das ist das, was vorwärts macht. Und dann stellen sich auch über die Zeit auch die Erfolge ein, die dann auch wieder motivieren. Mhm.
Der Erfolg gibt dir an der Stelle recht und würde ich alles so bestätigen, ja. Ist sicher etwas, was ihr da draußen so machen könnt.
Ja.
Das ist
www.lebensberatungralf.de.
Ja.
Nein, Spaß.
Ja, aber das wird dann der nächste Karriereschritt. Nein. Wenn dir langweilig wird bei Leiko, dann machst du ja einen auf.
Nee, wenn mir langweilig wird bei Leiko, dann werde ich Koch.
Wäre auch noch eine Option.
Ja, Koch mache ich
was. Der Sepp wird vom Koch zum besten Trainer und du wirst vom Fitness-Guru zum Koch. Das wäre immer andersrum.
Das ist, so mein, das ist noch so mein, in Anführungszeichen, Lebenstraum, wenn ich mal mit Leiko fertig bin, wann auch immer das sein wird, dann keine Ahnung, mache ich eine Kochausbildung oder so, das mache ich noch.
Ralf, ich kann mich bedanken, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin allen Erfolg. Und kenne dich gut genug, dass du den eh haben wirst.
Naja,
wird sich nicht vermeiden lassen. Na, das macht nichts. Einfach macht uns ja auch keinen Spaß.
Na, es hat ja keiner gesagt, dass einfach
ist. Einfach ist nie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Allen Erfolg der Welt für euch, dich, Leiko und so weiter. Und natürlich auch alles Gute privat, gesundheitlich und so. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, wie immer gerne mal ein Like da lassen, gerne mal irgendwas drunter kommentieren. Das mag der Algorithmus, dann können mehr Leute unsere Sachen hören. Und wenn ihr es bis hier durchgehalten habt, dann seid ihr auch prädestiniert, um was zu schreiben. Und uns beide könnt uns auch beleidigen, ist für den Algorithmus auch super, ist völlig egal. vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und Ralf, wir wiederholen es bestimmt mal. Quatschen, es ging jetzt in viele Richtungen, wo ich gar nicht so gedacht hätte mit CrossFit und Co. Fand ich aber mal sehr spannend. Und bin gespannt, ob irgendwelche CrossFit-Fans uns total drunter zerreißen oder andere und so weiter.
Ja.
Wir freuen uns über alles. Danke euch ganz herzlich.
Danke dir, Wolf.
Ralf.
Danke euch.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.